Es ist zwischen Giro und Tour und das, was dieses Jahr unvermeidlich war, ist eingetreten. Der Besenwagen ist von dem Radsport-Podcast zu dem Gravel-Podcast mutiert. Einer deiner drei Busfahrer ist nämlich vermutlich Deutschlands bester Gravel-Fahrer mittlerweile. Gleich lauscht er wieder seinen Erlebnissen aus dem Wilden Westen. Heute haben wir mal ausgebildete Begleitung im Wagen der Hobbyjournalisten. Wir sind gespannt, wie das eigentlich so läuft bei den seriösen Medien. Steig ein, dein Platz ist wie immer reserviert. Deine drei Fahrer sind Bastian Marx,
Paul Voss
und Andi Stauff.
Danke Rafa fürs Volltanken, Innen- und Außenwäsche und einen gelben kleinen Duftbaum.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
Athletic Greens. Besenwagenflug 169. Du sitzt auf deinem Platz. Die Reiseflughöhe ist langsam erreicht und die Anschnallzeichen erlöschen. Sofort beginnt geschäftiges Treiben in der Bordküche hinterm Cockpit. Nachdem deine Stewards Stauff und Voss den Menüwagen bestückt haben, klappern sie von Reihe zu Reihe und shaken traditionell grüne Drinks. Athletic Greens liefert den Tomatensaft für Besenwagen-Travels. Und AG1, so heißt der grüne Smoothie, hat sogar noch einiges mehr drin als das klassische Airline-Getränk. Wenn du nicht gerade mit uns unterwegs bist, ist AG1 deine erste Mahlzeit des Tages. Morgens mit Wasser angemischt, macht der Drink satt, enthält fast keinen Zucker und dafür alles, was du an Vitaminen und Mineralstoffen über den Tag so brauchen wirst. Und dazu noch eine gute Portion Ballaststoffe. AG1 kann dein Tool sein, gute Vorsätze zu einer gesunden Routine zu machen. Nicht mehr immer dran denken zu müssen, dich umfassender zu ernähren, sondern einfach morgens wie gewohnt deinen Drink zu exen. 75 Vitamine und Mineralstoffe stärken deine Abwehr gegen Stress aller Art, mit der Stärkung der wichtigsten Bereiche deiner Gesundheit. Geistige Fitness, Immunsystem, Darmgesundheit und Muskelerholung. Positiv wie negativ Stress, Sport oder Arbeit, Dienstreise oder Abenteuer, du bleibst Herrin oder Herr der Lage. Und wenn du Lust bekommen hast, lass dir dein grünes Paket bequem monatlich zur Haustür liefern. Für Besenwagen-Hörerinnen und Hörer gibt's noch ein Goodie obendrauf. Auf athleticgreens.com/besenwagen erhältst du kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D und 5 Travel Packs in deinem AG1-Abo dazu. Nochmal, athleticgreens.com/besenwagen for the win. So, der wöchentliche Gravel-Teil ist jetzt erstmal Pause wieder, ne? Also, letzte Folge für eine Weile, oder geht's direkt weiter?
Nee, ist erstmal Pause, braucht euch das nicht mehr anhören.
Ja, Glückwunsch wieder zum Podium.
Ja, danke.
Mit Pappaufsteller.
Genau.
Stimmt. Ich sah noch nie
so gut aus,
ja.
Auf dem Podium wie da.
Ja. Doch, ich bei Nürburgring damals sahst du genauso aus.
Nee, das sah ich eben nicht so aus, weil da stand mich nur ein Geist, aber jetzt habe ich sogar gelacht auf dem Bild, wie man gesehen hat. Von daher, das kommt ja auch nicht so allzu oft vor.
Ja, die Frisur haben die auch gut gemalt, finde ich.
Ja, waren fast nur zu viele Haare am Ansatz, rechts und links. Ja. Aber sonst natürlich sehr gut. Ja, bin jetzt endlich wieder zurück in Europa, ja,
erklär Deutschland. Erklär mal kurz, warum du nicht wieder, schon wieder nicht auf dem Podium standst. Hat's keinen Bock neben den beiden da, oder?
Nee, aber ja, genau, ich hatte einfach keinen Bock. Nee, ich musste halt nach Hause. Bei den Rennen ist das halt so, dass du, also ich habe schon den spätesten Flug, den es an dem Samstag nach Hause gab, gebucht von Atlanta. Aber Atlanta, muss man wissen, ist 3,5 Stunden weg von dem, wo das Rennen war. Und das Rennen war halt so ein bisschen im Niemandsland. Da gab es jetzt keinen großen Flughafen. Und ich musste halt durch 3 Bundesstaaten fahren. North, South, Carolina und Georgia. Und genau. Und die warten immer, bis die Top 5 Männer reingekommen sind, da gab es schon riesen Zeitabstände und die Top 5 Frauen, da waren die Zeitabstände noch größer. Und ich hatte schon 2,5 Stunden gewartet und es waren immer noch nicht, glaube ich, alle da. Habe ich irgendwann gesagt, okay, gut, also ich muss jetzt los und bin auch so kurz vor knapp am Flughafen angekommen, also ich hätte auch nicht, gar nicht länger warten können. Von daher ja, ging das leider nicht anders. Und jetzt den Flug verschieben für die Siegerehrung wollte ich jetzt nicht, ist jetzt auch nicht so günstig, so ein Flug. Und hätte dann einen Mietwagen verlängern müssen. Wäre ein bisschen kompliziert geworden.
Ja, nee, Mietwagen-Problem
lieber nochmal. Ah.
Und außerdem,
da ringen die Alarmglocken.
Außerdem habe ich jetzt auch viel mehr, glaube ich, Publicity bekommen, dadurch, dass ich nicht da war, als wenn ich da gewesen wäre.
Der neue, dann bleibst du jetzt einfach immer weg.
Ich glaube, es ist einfach immer weg.
Ich sage ja, ein Signature-Move ist das schon von
wir
dir.
Haben ja,
wir haben Aufforsch ja schon macht keine Siegerehrung.
Besprochen, dass du einfach so einen Pappaufsteller mitbringen solltest, immer schon. Der aber halt
einfach da lassen.
Besser, ja. Besser aussieht, der als jetzt der da war. Und ja, als genau. Der echte.
Als der echte Paul.
Markus Rühl mit Paul Voskopf.
Ja, finde ich gut. Ich meine, so sehe ich ja auch fast aus, wenn ich nichts anhab. Aber ja, dritter Platz halt, war ein brutal hartes Rennen, Alter. Also 4.400 Höhenmeter auf 210 Kilometer Gravel. Das war echt bockhart und so Single-Trail-Abfahrten, wo einer mit einer Motocross-Maschine hinter uns hergefahren ist, der uns die Strecke gezeigt hat, der auch schon seine Probleme hatte. Also es war schon echt ziemlich brutal. Aber hat Spaß gemacht. Wir haben uns da halt mega auseinandergenommen, auf jeden Fall. Und ist auch interessant zu wissen, immer nach 4 Stunden kriege ich einen Einbruch. Egal wie lang das Rennen ist, nach 4 Stunden kannst du die Uhr nachstellen. Also kannst du immer die Uhr nachstellen. War jetzt auch wieder so.
4 Stunden sind ja schon mal ein Anfang.
Das ist komisch, oder?
Ja, ich weiß so ein bisschen, kann mir vorstellen, woran es liegt, aber ich wusste das ja, und ich habe damit gerechnet, deswegen habe ich ja nach 3 Stunden einfach quasi das Ding auseinandergefahren, damit wir noch zu dritt sind, damit meine Podiumschancen gut sind. Und ja.
Es gab mal so ein Meme von Ashton Lambie, wo so Mädels tuscheln an der Bar und dann stand drunter so, he only lasts 4 minutes. Bei dir ist dann wenigstens schon 4 hours.
Ja. Aber es ist echt so, bei Unbound war es wenigstens noch so, dass es erst nach 5 Stunden kam und dann der Todmodus 2 Stunden anhielt und dann die letzten 3 Stunden auch wieder ging. Aber
und ja, was denkst du, woran liegt's? Also kann ja nicht da an deinen Kohlenhydraten sein, die du immer reinballerst.
Nee, also ich baller genug Kohlenhydrate rein, aber mein Verbrauch ist einfach zu hoch. Und warum der so extrem hoch ist, weiß ich nicht, weil das Problem hatte ich früher als Profi nicht. Da war es ja eher so, dass ich quasi hinten raus noch auch sehr viel Reserven hatte. Aber ich komme jetzt auch ins Ziel und bin nicht am Anschlag, ne? Also es ist wirklich einfach energetisch irgendeine Unterversorgung, weil ich bin ja nie nach so einem Rennen so fertig wie die anderen, die dann sich da komatös fahren. So Stettiner, der lag da erstmal auf dem Boden rum. Ja, also den ging es wirklich gar nicht gut. Das kann ich gar nicht. Nee.
Gut, der war auch vor dir. Du musst.
Ja, aber das aber irgendwie ist Energiehaushalt funktioniert da nicht so richtig. Muss ich nochmal ran.
Raphael, jetzt einfach mal ein bisschen analysieren.
Aber deswegen fahre ich jetzt dann auch nur noch die UCI-Gravel-Rennen, die sind alle 120, 130 Kilometer lang.
Ja, geil.
Da könnten 4 Stunden reichen. Deswegen, man muss sich die richtigen Rennen raussuchen.
Wo geht's weiter?
Ja, aber jetzt erstmal am Wochenende so Global Bike Festival da von GCN. Ja, und dann sitze ich ja mit dir bei der Deutschen Meisterschaft rumkommentieren, dann die Tour kommentieren, dann Bikepacking im Baskenland Ende Juli, Anfang August, dann Urlaub und dann UCI-Gravel-Rennen und dann hoffentlich UCI-WM. UCI-WM.
UCI-WM.
Genau, UCI-WM.
Ich habe heute Erik Horsthemke hat mir heute geschrieben und meinte, er hätte noch einen Startplatz für The Rift für mich, wenn ich wollte. Ich habe gesagt, ich muss heute überlegen.
Ja, den kann er mir geben.
Ja? Also, ich hätte mega Bock da drauf. Das ist echt so ein Traum.
Dir verkaufen.
Ist so ein Traum von mir, aber würde ich dir jetzt den Vortritt lassen, weil ich glaube, bis dahin ist mein Arsch noch nicht wieder einsatzfähig und 200 Kilometer am 23. Juli.
Oh.
Das während der Tour de France noch.
Nee, aber da kommentiere ich nicht mehr. Connecte mich mal, weil ich will halt echt fahren, aber ich habe keinen Startplatz bekommen.
Ja, okay, also ich mache das klar für dich, Fossi. Ich habe einen gut bei dir.
Okay,
wenn
danke.
Wenn das klappt.
Ja, will er nicht fahren, oder?
Er fährt auch, aber irgendwie hat er 2 gekriegt oder so, glaube ich. So habe ich es verstanden. Ich check's später ab, nach der Folge.
Ja, danke. Super.
Besenwagenhörer sind gespannt. Die Sache ist wahrscheinlich jetzt schon in trockenen Tüchern oder nicht.
Wie geht's dem Arsch?
Ja, also ich hätte tatsächlich erwartet, dass es ihm ein bisschen besser gehen würde, schon nach einer Woche.
So, hast du mir schon Namen gegeben? Weil
geht definitiv nur mit Polster auf der Narbe. Die ist halt auch wirklich ganz 100%ig die komplette Sitzfläche entlang. Wirklich so diese 5 cm Sitzknochen, die man hat, ist genau die Narbe. Und ich habe mich jetzt schon damit abgefunden, dass ich jetzt wahrscheinlich noch 2 Wochen einfach nur im Stehen Intervalle fahre. Aber mach ich mal wieder, endlich mal wieder einen V2 Max Block, den ich schon ewig nicht mehr gemacht habe.
Hast du eigentlich deinem Hintern schon einen Namen gegeben?
Nee. Aber du bist doch so gut mit Namen, also stell ich dir das mal frei.
Herbert.
So heißt mein Opa.
Nenn ihn einfach Herbert.
Okay. Bin ich jetzt, du kriegst noch ein bisschen Zeit.
Direkt. Ja, okay, gut, ich hab Gedanken. Waldemar. Also
Waldemar. Paul, ey, du kriegst jetzt wieder so viele E-Mails von allen Herberts und Waldemars, warum du das so assoziierst.
Waldemar und Nachname dann mit SCH anfangen, Punkt, weil dann kann man Waldemarsch machen drauf.
Da kann man jetzt nicht von mir, ja gut, aber ist ja egal, welchen Namen ich nenne, kriege ich E-Mails, also von daher. Gut, haken wir das Thema einfach mal ab.
Ja, follow me on Strava and see me riding up a hill stehend die nächsten 2 Wochen, glaube ich. Bald auch kommen Fäden raus.
Sehr gut.
Fäden noch drin und du bist damit schon Rad gefahren, Wahnsinn.
Come on, also so verheilt ist das. Das sieht auf jeden Fall hauttechnisch richtig gut aus. Fühlt sich nur nicht so richtig gut an, wenn man drauf sitzt.
Wie siehst du das?
Ja. Ein Spiegel schön so.
Andi, wir sind im Jahr 2022. Ja,
brauchen wir jetzt nicht weiter auszuführen. Ah, Handy, Telefon. Ja, gut.
Ich skype mit meinem Arsch.
Ich bin die ganze Zeit hier nebenbei dabei, mir ein Trikot bei Rafa zu bestellen, bei dem ich mir die Ärmel abschneiden kann. Weil ganz ehrlich, wir haben ja schon wieder Temperaturen erreicht. Da kann man noch nicht mit mit normalen Ärmeln fahren, oder?
Also hier in Berlin,
aber welches, was
hier in Berlin kann man sogar noch mit langem Trikot
was
fahren.
Was zeichnet ein Trikot aus, bei dem man besser die Ärmel abschneiden kann als bei einem anderen?
Ja, wo die Naht lang geht. Also du hast ja Trikots, da hast du oben gar keine Naht an der Schulter und manche haben wirklich direkt an der Schulter so eine Naht. Und die kannst du doch dann einfach auftrennen und umnehmen.
Einfach Schipo fragen, der weiß bestimmt, welche Trikots sich dafür eignen.
Ja, da gibt es von Allee bestimmt fertig.
Ja, aber Schipo brauche ich nicht. Ich habe hier schon welche, ich muss nur noch gerade eine Farbe aussuchen. Und dann vielleicht nehme ich auch direkt 2.
Ja gut, hätten wir das ja auch geklärt. Hier, ey, ich habe mal hier noch so ganz viele Themen bei uns draufstehen. Einige davon würden mich ja tatsächlich interessieren. Was haltet ihr von dem neuen Track mit dem Loch? Und bevor ihr irgendwas sagt, wer hat eigentlich gesagt, dass LaPierre schöne Räder macht? Basti und ich, oder?
Ich will jetzt fahren.
Ja, und ich glaube, Trek hat sich an LaPierre orientiert.
Ja, sieht ein bisschen seltsam aus. Also,
ich habe es gerade mal gegoogelt, Trek mit Loch kommt irgendwas, Star Trek.
Also halt nicht so
Track mit guck Loch. Auf Cycling News oder so, da gibt's oder Cycling Tipps, glaube ich, gibt's ein Bild. Also ich guck's von der Seite an und denke mir, Wald von Arenberg, Sattelstütze knickt nach hinten weg. Also die hat ja keinen Unterbau mehr, ne? Also da stützt einfach nichts von unten.
Aber dadurch federt's wahrscheinlich sehr gut.
Ah, okay, aber. Ja, wird schon halten.
Ich finde es auch interessant, aber ich finde es interessant, dass man auch wieder zum Thema zurückgeht, integrierte Sattelstütze. Also die ist ja so semi-integriert, ja, aber ist irgendwie immer so schon. Bei
Track schon, ne? Oder dauernd.
Stimmt, klar, das haben die jetzt ja schon immer so gehabt.
Genau. Aber da konntest du wenigstens relativ weit rein und rausschieben. Da ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr so viel Raum.
Aber ich finde es interessant, mich würden dazu echt mal so Zahlen interessieren. Also unabhängige Zahlen, wie schnell das Rad damit wirklich sein soll. Zahlen.
Was ist denn das für eine? Ich habe es immer noch nicht gefunden.
Wir müssen dir helfen.
Also es ist neue Madon.
Ja. Mhm. Und das fährt auch dein Schützling. Fährt das doch auch.
Ja, ich habe es noch nicht mitbekommen. Also,
ich meine, du kannst eine Trinkflasche reinstecken, du kannst eine Satteltasche reinmachen. Ist ja auch ein bisschen so ein Storage, ne? Also da kannst du ein Baguette transportieren, vielleicht sogar 2.
Da ist vorne ein Loch drin oder hinten?
Nein, das ist
vorne ein Loch drin.
Okay.
Ey, das ist einfach nur Spielerei, come on. Eins, was wirklich sehr nach Abbrechen aussieht. Also da seht ihr jetzt gleich, was ich meine.
Nee, das hält schon.
Nee, das hält, Basti.
Ja, sorry.
Also die werden da schon was konstruiert haben, was funktioniert.
Das ist eine Sollbruchstelle.
Genau, das ist... vielleicht kommt jetzt als nächstes eine Chopper Seat Post.
Oder du kannst da so eine Düse reinstecken. Sonst E-Bike ablöst.
Chopper Seat Post, sag ich dann.
Ja. Die UCI hat so ein paar Regeln aufgehoben, ne? Was Rahmenbau angeht und so Aerodynamik-Elemente.
Ja, das ist, glaube ich, aber nicht davon
berührt.
Ne? Es ist so das Verhältnis der Länge, Breite, ne? Also die
der Rohre.
Genau.
Genau. Gabel, glaube ich, gehört dazu auch. Die Rohre vom Rahmen gehören dazu. Also kannst Rahmen so ein bisschen anders konstruieren seit diesem Jahr, glaube ich.
Genau. Ja, deswegen war ja hier Simplon zum Beispiel. Die waren ja der erste Hersteller, der nach diesen neuen Regeln gebaut hat. Und das war ja auch direkt das schnellste Rad laut Test.
Rad laut jedem Test, jedes Rad, was getestet wird.
Ist das schnellste Rad.
Nee, also das war jetzt wirklich so laut Test das Beste, aber ist halt auch das erste mit diesen neuen Formaten. Ne? Ich denke mal, da werden jetzt die Hersteller nachziehen. Also optisch gefällt mir das bei dem Track jetzt nicht so, ne? Aber würde mich jetzt echt auch mal interessieren, ob das, wie viel das jetzt bringt. Also für 5 Watt hätte ich es auch zugelassen, ne?
Also ich finde es auch gar nicht so arg scheiße, muss ich sagen. Also irgendwie.
Nee, ich finde es auch nicht scheiße.
Kann man das schon machen?
Nee, gefällt mir auch, sieht gut aus.
Aber dadurch sind natürlich auch die Streben vom, ne, wie nennen sich die
Sattelstreben?
Sattelstreben.
Die sind breiter, ne?
Die stehen so weit weg vom Laufrad, ne? Das ist jetzt schon so ein bisschen auch an diesem Lotus-Bike orientiert, kann man schon fast sagen, ne? Werden immer außergewöhnlicher, die Fahrräder, sagen wir mal so.
Aber das Gute daran finde ich irgendwie, dass dann diese Räder, also diese reinen Wettkampfmaschinen, immer weiter voneinander wegrücken von diesen klassischen Rädern. Und ich glaube, dass sich dann so eher so 2 Märkte entwickeln. Leute, die halt gerne so ein klassisches Rad haben wollen, so was klassische Rohrform. Und die werden ja auch mit integrierten Kabeln mittlerweile. Und dann sieht das ja auch mega schön aus. Und dann hast du halt diese Bomber, diese Aero-Bomber. Finde ich eigentlich ganz geil, muss ich sagen.
Ja.
Ja, in 2 Wochen werde ich spätestens mal live sehen. Also dann kann ich nochmal ein Fazit geben, wie es in echt dann aussieht.
Ja, du stimmst dich schon langsam ein, hast du gesagt.
Ja, oder? So langsam kommt man so in Tour-Laune, finde ich.
Also Giro-Loch war auf jeden Fall groß. Giro-Loch
ist überwunden. So, ich muss sagen, so Dauphiné bin ich auch erst bei der Hälfte so wieder reingekommen. Mhm. Da war ich noch im Giro-Loch.
Ich gar nicht, aber jetzt Tour de Suisse komme ich langsam rein.
Tour de Suisse, jetzt kommt noch Belgien-Rundfahrt, wo sich noch so ein paar Sprinter auch vorbereiten auf die Tour. Hat Quickstep eigentlich schon gesagt, mit wem sie fahren zur Tour? Na, noch nicht, ne?
Doch, ich glaube, ich habe gelesen, dass man Cavendish zu Hause lässt, aber er sich bereit hält. Auch, das war auch seine Aussage. Also hab ich es verstanden. Wird
währenddessen eingewechselt.
Also ich glaube, das war jetzt keine offizielle Bekanntgabe, aber ich würde die Aussage jetzt so deuten, dass man ihm wahrscheinlich schon mitgeteilt hat, dass er mit, es fällt mir der Name gerade nicht ein.
Jakobsen
gehen und Und Tim Melier geht zu Quickstep. Habt ihr es mitbekommen? Das finde ich krass.
Ist schon bekannt gegeben. Der darf doch gar nicht wechseln vor dem 1. August.
Ja, also er ist halt nicht bekannt.
Gibt es Gerüchte oder ist es jetzt so, wir hatten das gesagt?
Nee, das war glaube ich schon so auf so holländischen, belgischen Newsportalen. Also ich glaube, das stimmt schon so. Also, wirklich, also warten wir mal 1. August ab, aber ich glaube, was ich jetzt so gehört habe, stimmt das wohl. Oder ist das wohl sehr wahrscheinlich? Würde ich krass finden. Da haben sie Jakobsen, ich weiß nicht, was mit Kev, der wahrscheinlich.
Ich wette, Kev geht weg, der will ja noch mal einmal Tour de France fahren und eine Etappe gewinnen. Also, das würde er ja da nicht machen. Deswegen braucht er ein Team, was ihn da mitnimmt.
Israel. Ja, ja. Aber da hast du wieder Jakobsen und Melier. Und da hast du wieder so 2 Leute, die sich da irgendwie, weißt du, gegenseitig zerhacken, um den Tourplatz zu bekommen. Das ist schon krass. Ja, ja klar, ich meine, wie sagt man, unter Druck entstehen die besten Diamanten, ne?
Die besten.
Aber gut, jetzt ist Melier ist ein Belgier, ne? Aber ich habe ja gehört, da geht es um einen ziemlich großen Haufen Kohle und das passt eigentlich jetzt nicht so zu Quickstep. Also,
bei Melier geht es um Haufen Kohle.
Ja, klar. Der ist auch eigentlich eine absolute Maschine, der Typ. Also,
ist auch ist der einzige Top-Sprinter, oder? Der auch zur Verfügung steht im nächsten Jahr, oder?
Ja, und Kev halt, ne?
Ja, aber jetzt von Leuten, die noch keinen Rollstuhl brauchen. Obwohl Kev und ich sind gleich alt, von daher
Kev bräuchte auch bald einen. Kev hat gerade bei Giro eine Etappe gewonnen, aber sonst
stimmt.
Kev zu Israel ist so dann Deal.
Mann. Der wird wahrscheinlich jetzt auch eine Tour-Etappe gewinnen, wenn er hinfährt. Also.
Ja, aber es war jetzt auch gerade, es war ja gerade gar nicht böse gemeint, Richtung Rollstuhl. Aber der Milier ist halt einfach wesentlich jünger. Aber ja, Kev zu Israel wäre auf jeden Fall das Logische. Wenn Froome jetzt dann raus ist, haben sie ein paar
Millionen. Paul, mit so Sprüchen ist ja kein Wunder, dass Kev uns immer wieder vertröstet für Besenwagen International.
Immer wieder? Ich habe es einmal angefragt. Und außerdem versteht er gar kein Deutsch. Außerdem wird er das verstehen. Er wird sogar kurz lachen und dann sauer sein, aber er wird auf jeden Fall lachen. Von daher, ja, keine Ahnung. Ich fand es nur interessant. Aber ja, um zur Tour zurückzukommen. Irgendwie mega viele Teams haben jetzt irgendwie auch 12 Fahrer, ne, habe ich gelesen, im Aufgebot und entscheiden kurz vorher, wer fährt wegen Corona und so. Das ist halt auch echt krass.
Also ja, bieten sich halt auch bei vielen Teams viele an irgendwie, ne? Ich weiß nicht, warum das dieses Jahr so bei manchen so vollgepackt ist. Gibt es irgendwie Rennen weniger? Keine Ahnung.
Ja, irgendwie.
Oder meinst du, die Teams haben sich einfach mit einer größeren Auswahl speziell auf die Tour vorbereitet, um eben solche Ausfällen vorzubeugen?
Also ich würde sagen, dass man sich mit mehr Leuten auf die Tour vorbereitet hat, um solche Ausfälle kompensieren zu können.
Das steigt irgendwie auch die Leistungsdichte, finde ich, einfach so. Mehr gute Teams, sagen wir es so.
Also, nee, aber ich glaube, das kommt einem auch so vor, weil mehr Teams, also große Teams, also World Tour Teams, Fahrer zu kleinen Rennen schicken und die dadurch diese Rennen so krass dominieren und man das Gefühl hat, es sind mehr gute, aber ich glaube, die waren sonst einfach auch bei den World Tour Rennen. Weißt du, ich glaube, das ist die Verteilung der Leute, die schnell sind, eine andere ist als vorher. Mhm. Ich weiß nicht, ob in der ganzen Breite das Niveau wird hoch sein, aber ich glaube nicht, dass es so zugenommen hat, sondern eher so, dass man es mehr verteilt. Also es wäre jetzt mein Eindruck. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht anders seht. Ja,
die brauchen alle noch Punkte, ne?
Ja, genau, aber das merkst du. Ich meine, also so ein Woods oder Chris Froome, da fahren die irgendwie so ein 1-1er irgendwo in Frankreich, das weißt du, wovon du noch nie gehört hast, so ungefähr, und gewinnen das halt und dann das war halt vorher nicht der Fall. Die werden halt alle die großen Rennen gefahren. So. Ja. Ist interessant, auf jeden Fall.
Wenn jetzt auf jeden Fall langsam Leute auch fit. Schachmann scheint wieder schnell zu sein. Sagan gewinnt heute. Ich denke eh, Tour de France gewinnt Vlasov.
Bist du auch der Meinung?
Ja.
Nee, also ich glaube, wenn ich glaube, dass
bei... Da müssen ganz schön viele in DNF einfahren, damit der die Tour gewinnt.
Also ich glaube, Jumbo-Wismar...
Denkst du nicht, er ist der drittbeste wenigstens?
Die stellen sich... Nee, der viertbeste, weil Vingegaard. Aber ich glaube, die stehen sich gegenseitig auf den Füßen und Pogacar muss auch mal eine schlechte Tour haben.
Also Vingegaard und Roglic...
Ich glaube, Jumbo ist schon wieder zu früh.
Kommen nicht beide an, so.
Nee, aber ich glaube auch, die stehen sich auf den Füßen.
Ja.
So. Ja, ich bin gespannt. Also Pogacar wird eh schnell sein, also den muss man halt schlagen. Aber auch so ein Ben O'Connor, man, also es sind irgendwie so Leute, die sind gut, aber Ben O'Connor gewinnt jetzt nicht die Tour, ist mir auch klar.
Gut, dass dir das auch klar ist.
Ben O'Connor würde ich jetzt auch hinter Vlasov einsortieren, wenn der durchkommt.
Ja, aber wisst ihr mal, es ist halt, sobald diese erste Reihe da so ein bisschen wegbricht, mit den beiden Slowenen und Vingegaard, dahinter sind schon mega viele, die einfach auf einem ähnlichen Niveau sind. Ich stell mir vor, die drei würden nicht fahren. Wie spannend die Tour wäre um den Sieg.
Mhm, ist so.
Ja, das wäre wie der Giro. Die würden sich da alle gegenseitig auseinandernehmen und in den letzten zwei Etappen oder drei Etappen halt irgendwie mit ein paar Sekunden Abstand reingehen, weil die alle so auf dem gleichen Niveau sind, glaube ich. Aber ja, leider wollen die alle die Tour gewinnen.
Jetzt ist ja und Geraint Thomas ist auch wieder dabei. wer wird von Ineos der Beste werden?
Ich sag schon.
Wer? Ja.
Geraint Thomas.
Yeah.
Ey, der ist immer fit zur Tour, Mann. Der ist einfach fit dann. Weil sonst Cara Carpaccio, den haben sie ja schon verheizt jetzt beim Giro, der fährt, glaube ich, keine Tour.
Martinez fährt.
Also ich glaube, Martinez ist eigentlich der Kapitän gewesen. Der ist aber jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ob er jetzt vielleicht krank war oder so. Gerade fährt er so ein bisschen langsamer, glaube ich, als erhofft. Er fährt, glaube ich, auch gerade bei der Tour de Suisse und ist ja bei der ersten Etappe da direkt im Finale hochgegangen. Uran auch.
Aber Uran ist auch egal. Uran kann auch zwei Tage vor der Tour noch abgehängt werden und dann ist er bei der Tour schnell. Also ich glaube, das sind Ergebnisse einfach egal im Vorfeld. Und ich finde, das hat man jetzt irgendwie dann auch beim Giro gesehen, das ist, glaube ich, oder wir wissen es aus den letzten Jahren, dass Leute, die so mega früh gut drauf sind, die gehen halt nach hinten. Ne? Also so Yates, gutes Beispiel, jetzt zum wiederholten Mal das Gleiche, passiert gut vor der Tour oder vor der World oder vor dem Giro und dann flöten gegangen. Und ich bin gespannt, wie man das jetzt bei der Tour regelt. Und ich glaube auch, dass Jumbo, dass Jumbo ein bisschen früh dran ist.
Offiziell ist, glaube ich, Adam Yates tatsächlich auch der Kapitän für die Tour bei Ineos und Martinez so Joker. Jetzt ist eigentlich Tao auch wieder fit. Also noch nicht so 100%, aber es sind ja jetzt auch noch 2 Wochen bis zur Tour. Die werden auf jeden Fall wieder eine gute Mannschaft am Start haben. So, ne?
Ja, davon ist auszugehen.
Aber gut, jetzt vielleicht fängt es jetzt bei euch mit Tourfieber auch so ein bisschen an.
Ja, du, ich habe Tourfieber. Ich kommentiere sie ja. Ich muss mich langsam auch damit beschäftigen, was da eigentlich passiert. Okay, gut. Haben wir die Tour ja quasi schon ein bisschen vorbesprochen, bevor dann irgendwann mal die ausführliche Besprechung kommt.
Auf dieses Kopenhagen-Wochenende. Das wird nämlich absolutes Gemetzel werden.
Ich glaube auch.
Ja, geil.
Alle Dänen.
Ich finde es gut.
Mit die Messer erste, zwischen Zähnen.
Ja, die erste Etappe, die endet ja auf dieser riesen Brücke. Ne?
Ja, also, ja, ja. 10 Kilometer einfach, Brücke oder
die
so.
Die letzten
ne?
12 Kilometer sind Brücke.
Mit Seitenwind hoffentlich.
Ja, also ist schon fast, muss man fast davon ausgehen, dass da Wind ist. Also wenn kein Wind ist oder Rückenwind oder Gegenwind, wäre absolute Katastrophe.
Andi, du hattest vorhin was erwähnt zum Zicke-Zacke, Zicke-Zacke. Das wollte ich irgendwie schon ein paar Mal hier einbringen. Ich fand das interessant, weil ich das nicht wusste. Kannst du uns ganz kurz die Historie grob mal umreißen von diesem Zicke-Zacke? Gedöns, was im Radsport ja anscheinend immer noch hoch im Kurs ist.
Noch ein kurzer Einwurf. Ich wusste nicht, dass das auch bei anderen Teams außer bei Bora gemacht wird. Ich dachte, das wäre so ein bayerisches Ding bei Bora, aber jetzt habe ich die Jumbo Tour de France Doku geguckt und die machen das auch dauernd. Also ihr sagt, es gibt auch noch mehr Teams.
Ja, ja, also ich kenne es auch aus anderen Sportarten. Für mich war das so ein Fußballding auch so ein bisschen immer. Aber ich kenne es natürlich auch aus dem Radsport-Kontext. Wir haben das früher auch viel zu oft, also wir haben jetzt nicht allzu oft gewonnen bei Milram, von daher kam das jetzt nicht zu oft vor mit dem Zicke-Zacke. Aber ich war auch schon einmal Teil dessen und es war sehr unangenehm, muss ich sagen. Das ist ein bisschen wie so ein Happy Birthday, weißt du?
genau, aber ja, gib mal also kurz, das kommt, gib mal kurz es Kontext. Irgendwie so, es kommt irgendwie so aus der es war so ein Wehrmachtsmarschlied tatsächlich mal und wurde dann halt als Lied so abgewandelt für die Hitlerjugend und daher ist eigentlich eher uncool, dass man das heute noch so als, ja, keine Ahnung, als Jubel oder wie auch immer was benutzt, ne? Ich meine, da gibt es auf jeden Fall auch bessere Sprüche als Zicke-Zacke irgendwie. Naja, aber es hat sich, ja, wie du sagst, im Radsport, also allen anderen Sportarten ist ja irgendwie verschwunden. Es wurde ja auch eine Zeit lang auch irgendwie bei Fußballmannschaften, bei Kegelclubs oder was ich benutzt, aber es macht kein Mensch mehr außer halt irgendwie Radteams. Also ist mir jetzt zumindest nicht nochmal irgendwo vorgekommen, dass das irgendwo so laut über den Platz geschrien wird.
Er gibt
oder
auf jeden
vielleicht
Fall
irgendwo in geilere, Sachsen oder so, keine Ahnung.
Geilere Feierrufe oder Anfeuerrufe. Naja, das lassen wir mal so stehen. Ja, ich war heute Morgen im, jetzt wahrscheinlich so alle 2 Tage Call zur deutschen Meisterschaftsorga. Das wird auf jeden Fall cool, glaube ich. Paul und ich werden an den Kommentatorplätzen sitzen. Jetzt haben wir, sollte jetzt auch bestätigt sein, Caro Schiff noch als Frauenradsport-Expertin dabei. Paul hat schon
Angst. Wenn ich habe es jetzt bestätigt,
ja.
Weil das, was ich auch gerade erfahren habe, ist, dass wir nicht anscheinend, sondern wir kommentieren Männer- und Frauenrennen gleichzeitig.
Parallel ist das bessere Wort als gleichzeitig.
Parallel, genau. Parallel.
Mit hin und her schalten. Die Frauen sind starten früher als die Männer und sind natürlich auch früher fertig als die Männer. Und
wo wird man sich das angucken können? Muss man dann irgendwie ein Jahresabo Sauerland TV oder
genau,
so?
Genau, richtig, nein. Das Jahresabo, das 10-Jahres-Abo wurde ja vom BDR abgeschlossen mit sportdeutschland.tv und ausschließlich da kann man BDR-Events sehen. Und
ernsthaft? Man muss auch sportdeutschland.tv
gehen?
Man muss
für alle BDR-Events bei sportdeutschland.tv, es wird natürlich nie eins übertragen, aber das jetzt...
Aber kann man es irgendwie auf YouTube zeigen oder
nee,
so? Gibt
das
nicht?
Nein, das ist absolut unmöglich. Also es ist insofern easy, dass es werbefrei gekauft wird. Also man muss nur dahin und draufklicken und kann gucken. Kommen dann keine, sonst kommen auf Deutschland TV irgendwie noch Spots vorher oder so, aber das ist alles cool.
Ja, außer man muss halt meine Fackelmann-Mütze angucken, um mein T-Shirt und sowas. Aber
und,
sonst
ja, genau.
Wer wird denn Deutscher Meister?
Bioff ist jetzt die Strecke abgefahren. Er meinte, wäre auf jeden Fall Hardcore.
Ja, ne?
Und wenn der das sagt, dann...
Ja.
Also auch der Start schon, irgendwie die ersten 50 Kilometer müssen total übertrieben hart sein.
Ja, also im Sauerland ist nicht viel flach, ne?
Ja, also bei Männern sage ich Schachmann oder Lennart und bei Frauen Lippert.
Lippert auf jeden Fall guter Tipp, glaube ich, ja.
Hoffe ich auch mal, die hätte das mal verdient.
Ich sag mit Lippert, Lippert Zwiehoff.
War doch schon, oder? Deutsche Meisterin.
Stimmt, die war, klar war die schon Deutsche Meisterin, ne?
Natürlich. Aber hättest du trotzdem nochmal verdient.
Ja, genau. Gut, sonst DM-Thema können wir irgendwann nochmal anreißen, wenn es soweit ist.
Ja, nächste Woche.
Dann würde ich. Stimmt. Nee.
Doch.
Stimmt, schon doch nächste Woche.
Anderthalb Wochen ist das schon.
Ey Mann, Alter, die Zeit fliegt schon wieder. Okay, dann holen wir jetzt mal, würde ich sagen, einen Experten rein, oder?
Ja.
Einen richtigen Journalisten.
Es wird immer ernster hier im Besenwagen so. Also wir müssen uns auch mal Gedanken machen, wen wir fragen können.
Ja, vor allem kriegen wir auch haufenweise Vorwürfe, dass wir unjournalistisch arbeiten.
Ja, oder wir kritisieren andere Journalisten, das ist auch immer gut.
Ja. Wieso andere Journalisten? Also ich würde mich jetzt hier nicht als Journalisten bezeichnen, ja. Ist alles nur meine Meinung, was ich hier verzapfe.
Richtig. Das ist richtig, das sehen wir alle so, bei dir. Nein, aber hält sich keiner hier von Journalisten.
Nee, bloß nicht, ey. Boah, dann
aber so. Wir kritisieren die halt.
Ja, die sind auch...
Da hätten wir wahrscheinlich vom Presserat auch schon mal Rüge bekommen. So, von daher.
Hey, ich habe noch keine. Ich habe der DPA geschrieben. Also, wir können das ja gleich mit Felix besprechen. Aber wird einmal geantwortet und dann nachgefragt nach Details. Dann habe ich Details aufgelistet als E-Mail geschickt. Seitdem jetzt schon irgendwie 2 Wochen keine Antwort.
Ja, die überarbeiten das gerade noch.
Die entlassen noch alle.
Nächste Runde, Trainingrunde. Gesponsert von.
Das ist der Klang der Polizei. Besenwagen, Verkehrskontrolle. Aber keine Sorge. Kurzer Check unserer Erholungsdaten ergibt allerdings, dass Paul noch ein kleines Defizit hat, dank Jetlag und einem nicht unerheblich anstrengenden Gravelrennen. Officer Whoop weist darauf hin, dass etwas mehr Schlaf und Fokus auf Erholung angebracht wäre. Aber es droht keine Strafe. Officer Whoop ist ein Good Cop, ein echter Freund und Helfer. Wer jetzt keine Ahnung hat, was uns hier gerade beschäftigt, es geht um Whoop 4.0. Das hat nur so viel mit der Polizei zu tun wie der KRS-One-Song. Es ist stattdessen ein Armband und die dazugehörige App, die für dich als Coach fungiert, sobald sie deine Gewohnheiten kennt. Schlaf, Stress, Sport, Ernährung, Zyklus und noch mehr werden gemessen und abgefragt. Und so wie die Fahrer beim Giro, kannst auch du dich vom ausgeklügelten Algorithmus von Whoop beraten lassen. Ob mehr oder weniger Intensität besser wäre, ob du ausgeruht genug bist für das, was du dir vorgenommen hast, oder ob du sogar noch eine Schippe drauflegen kannst. Allerdings hast nur du das Privileg, die Etappe abzukürzen oder einen Restday einzulegen, wenn du ihn brauchst. Whoop ist ein Tool, deine eigenen Fähigkeiten freizuschalten. Mit dem leistungsstärksten Fitness- und Gesundheitscoach. Whoop empfiehlt dir, was du brauchst. Wenn dein Erholungswert nicht gut genug ist, legt dir Whoop eher eine Pause ans Herz als weiteres Training oder motiviert dich mehr zu geben, wenn das angebracht ist. Mit uns kommst du in der ersten Reihe in den Whoop-Genuss. Hörerinnen und Hörer erhalten 15% auf ihre Mitgliedschaft, wenn du den Code Besenwagen während des Bezahlvorgangs eingibst. Das Ganze gibt es natürlich nochmal in den Shownotes. So, Besenwagen, Haltestelle, Darmstadt. Ost, Nord, Süd, keine Ahnung. Kannst du mir gleich nochmal erzählen. Darmstadt war ich auf jeden Fall schon mal. Wir begrüßen Felix Mattis. Hallo.
Gute in die Runde, wie man hier so schön sagt.
Yes, gute. Den haben wir auf jeden Fall alle auch schon mal live getroffen. Werde ich gleich nochmal drauf eingehen. Ja, immer mal wieder Kontakt gehabt zwischendrin zu verschiedenen Themen. Sehr sporadisch, aber immer mal wieder. Und jetzt zuletzt, habe ich einen anderen Journalisten, Kollegen von dir an dich verwiesen, der Fragen zum Thema Frauenradsport hatte. Und so kamen wir wieder ins Gespräch und jetzt sitzt du endlich hier im Besenwagen. War schon länger mal geplant von meiner Seite aus, aber jetzt auch von deiner habe ich dann erfahren.
Ja, theoretisch sage ich schon länger von meiner, aber ich habe mich irgendwie, also ich fand es immer schäbig zu fragen, ob ich zu euch kommen darf, deswegen.
Aber du hast dich halt aufgeregt über unsere Berichterstattung und Kritik an Journalismus, Radsport im Allgemeinen in Deutschland. Und heute darfst du endlich, nachdem ich dich jetzt gleich kurz vorgestellt habe, hier Stellung nehmen und eine Lanze brechen für deinen Berufsstand. Felix, ja, wohnt in Darmstadt, habe ich schon gesagt. Und was du mir heute geschrieben hast zu deiner Person, auf jeden Fall cool auch, schon als, also 96, 97 klassisch Radsport-Fan geworden und dann schon den Traum gehabt, Radsportreporter zu werden. Und dann direkt, zack, Sportstudium mit Schwerpunkt Medien und Kommunikation und seit 2008 im Business dann. Radsport News, danach Eurosport und seit 2013 freiberuflicher Journalist, also freier Journalist und immer noch für Eurosport, Radsport News, teilweise ZDF, FAZ und Tourmagazin unterwegs. Und ja, irgendwie, das kannst du nochmal genauer beleuchten.
Sag mal, da muss ich direkt dazwischen gleich. Hast du den Artikel damals geschrieben über die Radsport-Podcast?
Nee, den habe ich nicht geschrieben. Den habe ich tatsächlich auch erst gesehen. Also es war ja so ein kurzer Anriss über diverseste. Den habe ich auch erst gesehen, nachdem ich euch dazu gehört habe quasi. Also okay. Ihr hattet dann irgendwann drüber gesprochen und dann habe ich das im
Heft gesehen. Das ist mit den Reichweiten.
Ja.
Ja, ist schon eine Weile her. Wer es nicht gehört hat, da wurden, glaube ich, Podcasts empfohlen im Tourmagazin, mehrere. Und bei uns stand, glaube ich, Informationsgehalt mittelmäßig, aber amüsant. Ja, was genau richtig nicht, ist.
Ja. Ja, wobei, also da reden wir, glaube ich, gleich noch drüber. Aber also Informationsgehalt ist schon ja eigentlich ziemlich viel teilweise, aber da reden wir,
halt
glaube ich.
Halt doch falscher.
Manchmal halt falscher. Aber ja, aber das, ja, da reden wir ja wahrscheinlich gleich drüber. Ja, aber sonst soweit bisher alles richtig, glaube ich.
Ja, ja, wie ist das jetzt nochmal mit dem, du bist schon relativ Frauenradsport A interessiert, B auch informiert und du hast eben gesagt, du machst doch für die UCI was.
Ja, genau. Also ich habe 2008, das hast du ja eben schon gesagt, habe ich angefangen für Radsport News erstmal zu tickern, Live-Ticker während dem Studium. Dann habe ich irgendwann für Eurosport, habe ich bei Eurosport in der Online-Redaktion ein Praktikum gemacht, war dann irgendwann dort als Freier in der Redaktion und habe dann nämlich 2013, ja, bin ich dann als Freiberufler, habe ich angefangen, um die Welt zu reisen, zu Radrennen. Und schon bei der WM 2013, das war meine erste WM vor Ort in Florenz, da war es so, dass ich für Radsport News hauptsächlich von dort berichtet habe und habe gesagt, okay, ich bin jetzt bei der WM, hier gibt es außer dem Profirennen noch diverse andere Radrennen. Ich finde eigentlich, dadurch, dass es zeitlich geht, weil die ja an verschiedenen Tagen sind, dass wir die auch halbwegs gleichermaßen abdecken sollten. Dann habe ich zu allen Rennen, auch zu den Junioren und so weiter, ja, nach bestem Wissen eine Vorschau geschrieben und dann den Rennbericht und so weiter. Und nach dem Frauenrennen, als ich Stimmen am Deutschen Bus geholt habe, ist die Elke Gebhardt zu mir gekommen und hat sich quasi bedankt, dass ich dafür gesorgt habe, dass wir eine Vorschau geschrieben haben und so weiter. Und das war so der Moment, wo ich so gedacht habe, oh krass, irgendwie ist da ein ganz anderer Umgang. Also da ist eine Dankbarkeit von Sportlerseite aus, dass wir uns mit ihnen auseinandersetzen. Während bei den Männern teilweise eher eine Ablehnung oder manchmal eine Art Fluchtverhalten an den Tag gelegt wird. Und dann habe ich so gedacht, okay, dann versuche ich da auch ein bisschen mehr reinzukommen. Klar ist der Hauptjob der Männerradsport, weil das eben der ist, der in den meisten Medien irgendwie stattfindet und womit man halt Geld verdienen kann. Aber habe mich dann da immer mehr reingefuchst. Und dann 2016, als dann die Women's World Tour kam, da gab es dann plötzlich von der UCI keine Highlights mehr von den Rennen. Und dann habe ich mit einem holländischen Kollegen angefangen, dass wir selbst produziert Highlights gemacht haben und die dann an die UCI gegeben haben und ja, so bin ich da reingekommen. Inzwischen mache ich jetzt hauptsächlich er produziert die Highlights von den Women's World Tour Rennen und ich mache die Instagram, Twitter, inzwischen auf der UCI-Webseite auch Live-Ticker-Begleitung mit einem, bis vor kurzem mit einem Kollege zusammen, der jetzt nicht mehr dabei ist. Ja, genau. Also die Lücke war damals auch so da, dass es einfach kaum Berichterstattung von Frauen gab und wir gesagt haben, gerade da kann man irgendwie über Twitter und so weiter eine Lücke füllen, so dass Leute Infos bekommen, die es sonst nirgendwo gab, einfach.
Und was machst du noch zurzeit? Erstmal so ein Rundumschlag, was deine Projekte so sind.
Ja, also das ist eines der Hauptprojekte. Dann habe ich einfach meine Arbeitszeit ganz normal bei radsportnews.com. Da habe ich Stunden pro Monat. Fürs Tourmagazin kommt es immer drauf an, was halt gerade anliegt. Da bin ich im Moment ziemlich spezialisiert auch auf die Frauen. Also wenn es da Frauenthemen gibt, werde ich meistens gefragt, ob ich es machen kann. So, das sind so die Hauptdinge im Moment. Früher, als ich noch mehr bei Radrennen vor Ort war, im Moment ist das, oder in den letzten 2 Jahren ist das ein bisschen zurückgegangen, auch durch Corona, auch weil ich Papa geworden bin. Aber davor war halt dann auch noch so Sachen wie ZDF, wenn mal eine Stimme geholt wurde vor Ort, dass man die dann halt nach Mainz geschickt hat und dafür Geld bekommen hat. Aber in erster Linie ist Radsport News, dann dieser UCI-Job, Tourmagazin und Eurosport, vor allem bei den Großevents. Also jetzt zum Giro-Auftakt habe ich für Eurosport gearbeitet, bei der Tour werde ich wieder für Eurosport arbeiten.
Ja. Aber gibt es eigentlich auch weibliche Radsportjournalistinnen, also deutschsprachige? Also im englischsprachigen Raum weiß ich das, aber...
Also im Englischsprachigen gibt es viele, genau. Im deutschsprachigen Raum, das kommt drauf an, was man jetzt dazu zählt. Also ich würde sagen, in diesem Inner Circle, also die wirklich viel bei Rennen vor Ort arbeiten und auch wirklich auf Radsport spezialisiert sind, da gibt es eigentlich, glaube ich, niemand. Aber es gibt definitiv gerade über die Fernsehanstalten dann immer welche, die halt auch vor Ort sind. Gerade Reporterinnen, Field Reporter sind ja oft auch, werden ja oft auf Frauen eingesetzt.
Okay.
Da fehlt es noch ein bisschen. Ich glaube, ich weiß nicht, woran das liegt, ehrlich gesagt. Also international gibt es ja einige, kennt ihr ja auch mit Sicherheit einige, Sophie Smith, Saath O'Shear, gibt es ganz viele, die da drin sind. Weiß nicht, woran das liegt, dass vor allem Amerikanerinnen und Britinnen da drin sind.
Ja. Okay. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich heiß darauf zu wissen, wo wir falsche Sachen behauptet haben.
Das ganze
Themenkomplex irgendwie wie Radsportjournalismus, also ich weiß nicht, ob es den Radsportjournalismus in Deutschland so in dem Sinne gibt. Also ich kenne natürlich auch ein paar Leute, die in dem Bereich arbeiten, auch persönlich sehr gut. Von daher, ich würde uns jetzt nicht dazu zählen, dass wir Journalismus machen, und das sollten, glaube ich, auch alle wissen, dass das so ist. Aber ja, natürlich, wie dann so einige Meldungen entstehen, die dann irgendwie in den großen Zeitungen abgedruckt werden. Das läuft ja sicherlich über die DPA. Genau, womit ihr dann ja weniger zu tun habt, hoffe ich auch, dass ihr damit weniger zu tun habt, weil ich hoffe, dass ihr mehr Ahnung habt, als das, was dann zum Teil gemeldet wird. Vielleicht kannst du uns ja mal so ein bisschen sagen, wie das eigentlich aufgebaut ist, wie so eine Meldung bei einem Radrennen entsteht, die dann viral geht über die großen Zeitungen, und warum nicht das, was jetzt zum Beispiel du, Bernd Landwehr oder auch andere schreiben, nicht dann bei denen steht. Weil ihr habt ja eigentlich mehr Expertise, auch noch eine andere Sicht auf die Dinge.
Ja, das ist, also ich fange mal hinten an. Also die letzte Frage ist tatsächlich, liegt wahrscheinlich eigentlich auch daran, dass so Leute wie Bernd oder ich, es gibt noch einige andere, die Ahnung haben, meiner Meinung nach, dass wir vielleicht gar nicht aktiv genug sind, unsere Arbeit zu verbreiten, gerade in Richtung Agenturen. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass sie halt, also gerade bei kleineren Rennen, und nicht unbedingt das Geld in die Hand nehmen würden, um jemanden zu bezahlen, der das extra schreibt. Also gerade kleine Rennen, und da zähle ich sogar den Giro dazu, so pervers das als aus Radsportsicht ist, aber aus deutscher Allgemeinsportsicht ist es halt nun mal so. Da sind dann halt nicht unbedingt Leute von der Agentur vor Ort, sondern da macht das jemand, der halt Dienst hat in der Redaktion mit und schreibt dann eine Meldung. Grundsätzlich, was jetzt diese Kritik an den DPA-Meldungen angeht, ist es auch einfach so, dass gerade wenn man über Überschriften spricht, es oft halt gar nicht so ist, dass die unbedingt von der DPA kommen muss, die Überschrift. Also wenn jetzt in irgendwelchen, bei irgendwelchen Tageszeitungen oder auf den Websites von Tageszeitungen oder auch bei anderen Sportwebsites eine reißerische Überschrift drüber steht, muss das nicht unbedingt sein, dass der DPA-Journalist, der die Meldung geschrieben hat, auch diese Zeile zu vertreten hat. Und das ist schon mal das Erste, wo es eigentlich anfängt. Also die Überschriften sind meistens Sache von der Redaktion des jeweiligen Mediums und nicht von der Agentur. Das ist oft schon ein Punkt, glaube ich, an dem es dann irgendwie schärfer aussieht, als es letztendlich geschrieben ist.
Aber würdest du
Wir geben kurz Beispiele, oder? Die Leute haben ja teilweise oder großteils wahrscheinlich gar keine Ahnung, von wir reden. Aber ich habe Felix heute Mittag schon so ein paar Überschriften durchgeschickt. Ich suche das gerade nochmal raus. Eine war zum Beispiel, Bennett verdirbt deutsche Party bei Frankfurt-Eschborn. Das ist halt immer so dieser geile negative Unterton. So, das geht mir eigentlich am meisten auf die Nerven. Aber wenn du sagst, das kommt aus, das ist auf jeden Fall nachvollziehbar, dass das eher aus der Zeitung kommt von jemandem, der dann wirklich gar keine Radsport-Ahnung hat. Und,
zum Beispiel,
ja. Dann irgendwie so, ja, Kemner bei Bergankunft chancenlos. Beim Giro, wo er erst die Ätna-Etappe gewonnen hatte. Und dann war, glaube ich, noch Traum von Rosa geplatzt von Kemner, eine Überschrift, was wirklich gar nichts mit dem Geschehen wirklich zu tun hat. Und
aber ich glaube, sowas verstehst du ja auch sehr wahrscheinlich nur, wenn du dir die Tour anschaust und halt Zusammenhänge verstehen kannst. Aber liegt dann auch schon wieder das Problem, wenn Leute die Meldung schreiben. Also ist jetzt eine Kritik von außen, ohne Ahnung zu haben, was da eigentlich genau passiert in der Redaktion.
Es geht aber gar nicht ums Verstehen von dem Sport, sondern es geht darum, dass diese Meldung Leute lesen, die den definitiv nicht verstehen. Also so in dieser Zeitung, die den Sportteil lesen, 95% davon, keine Ahnung von Radsport wahrscheinlich. Und die lesen dann immer so eine bekackt negative Überschrift über diesen Sport und haben keine Ahnung, auch gar keinen Bock, sich da reinzuversetzen, weil Kemner ja chancenlos, Traum von Rosa ja geplatzt.
Ja, aber das fängt ja schon damit an, dass das ja schon so geschrieben ist. Und weshalb wird das denn so geschrieben? Das kann ja nur deswegen so geschrieben sein, weil man selber keine Ahnung hat, weil sonst wüsste man, dass Kemner auf Etappenjagd geht und eigentlich nur dafür da ist, Etappen zu gewinnen und in den Bergen zu helfen. Und
dass Kemner in jedem anderen Radsportland ein Superstar wäre eigentlich und in Deutschland kennt ihn kein Schwein.
Also grundsätzlich, die Kritik grundsätzlich kann ich daran vollkommen verstehen, weil das natürlich das Bild vollkommen verfälscht, ja. Ich kann nur versuchen, dahinter zu steigen, wie halt diese Sachen entstehen. Natürlich finde ich so Überschriften teilweise auch bescheuert. Also gerade Traum von Rosa geplatzt, wenn er selbst nie davon gesprochen hat, ins rosa Trikot wirklich. Also er hat natürlich versucht, es zu holen, als er dann nah dran war, aber der große Traum war das ja jetzt eigentlich vor dem Giro, zumindest für ihn persönlich jetzt eigentlich ja nicht. Finde ich auch nicht gut, aber es entsteht halt einfach daraus, dass unter Umständen jemand versucht, eine Zeile zu machen, die Leser zieht und gleichzeitig aber nicht so richtig im Thema drinsteckt, dann vielleicht das Ergebnis von vorher gesehen hat, okay, der war nah dran, jetzt hat das dann doch nicht bekommen und da verklickt sich ziemlich viel. Ja, ich weiß nicht, ob er Radsport hassen muss. Also das ist ja auch das, man muss ja auch, und das ist jetzt mehr so auf die Radsportjournalisten bezogen, man muss ja auch verstehen, dass zum Beispiel die Kollegen von uns, die bei Rennen vor Ort sind, gerade die Freien, so wie ich, so wie auch ein Tom Mustroff zum Beispiel, der einigen wahrscheinlich auch was sagt, die nehmen eigenes Geld in die Hand, um zum Radrennen zu kommen. Ja, die machen das, also wir machen das ja nicht, also es gibt andere Sportarten, mit denen man wahrscheinlich besser und mehr Geld verdienen kann. Also das heißt, jetzt das ist auch so ein Punkt, wo ich so, das war ja das, was ich auch dir, Basti, geschrieben hatte, dass ich teilweise manchmal ein bisschen unfair finde, wie über die Radsportmedien gesprochen wird, weil da ist eine Leidenschaft für den Sport da, zumindest bei denen, die vor Ort sind und die darüber schreiben. Dass das dann in Redaktionen, gerade Agenturtexte in Redaktionen, dann unter Umständen falsch verarbeitet werden, das ist doof, aber das ist, ja, letztendlich sind es die Redaktionen insgesamt.
Mhm. Aber dann bezieht ihr aber, muss man auch sagen, die Kritik auf euch, ohne dass ihr damit gemeint seid. Also ich würde ja zum Beispiel, nie dich dafür kritisieren, was du schreibst. Wenn du was schreibst und ich bin eine andere Meinung oder jetzt bei Bernd, den ich auch persönlich gut kenne,
dann schreibst du mir. Ja,
oder ich würde dich halt auch ansprechen, ich würde jetzt aber nicht im Podcast sagen, dass du geschrieben hast, komplett Schwachsinn, weil du kannst, ich habe ja auch meine Meinung, ich äußere die hier und dann kommen hoffentlich auch Leute auf mich zu und sagen mir das irgendwie persönlich, bevor sie es irgendwo anders breittreten. Aber in dem Fall geht es ja eher darum, dass, ich meine, euch lesen Zehntausende und einen FAZ oder Süddeutsche lesen eventuell 100.000, aber keine Ahnung, wie viele da noch über online und so. Und dass da ja die Allgemeinheit, die mit dem Radsport nicht so befasst sind, halt denken, dass wir in der Sport eigentlich gerade abkacken, obwohl man eigentlich gerade sagen muss, ein deutsches Team hat einen Giro gewonnen. Wir haben da gerade mit Lennart Kemner jemanden, der wird nie die Tour gewinnen, aber sehr wahrscheinlich wird er noch ein paar Etappen bei der Tour gewinnen und sehr viel Freude machen, mehr als wenn er ums Podium kämpfen würde. Und, ne, und dass man das dass dann diese Agenturen nicht in der Lage sind, immer so eine Stimmung zu transportieren. Ich weiß nicht, wie es in anderen Sportarten ist. Sicherlich ist es im Tennis nicht so, im Fußball nicht so, weil da halt auch Geld ist, ne? Aber Radsport ist ja immer noch so ein bisschen ein Randsport, so. Und das finde ich halt dann krass. Und das tut es mir immer leid für euch, wenn wir natürlich auch von Radsportmedien reden, weil die Radsportmedien, die das dann richtig machen, die machen es natürlich richtig. Also mir ist bewusst, dass ihr auf eigene Kosten hinfahrt und eine gute Arbeit macht. Und wenn ihr da nicht wärt, würden wir gar nichts mehr mitbekommen, jetzt zumindest in unserer Blase. Aber es ist halt trotzdem schade, dass das auch auf euch widerspiegelt. Ja, weil am Ende seid ihr alle Journalistin.
Alle,
ja?
alle Meldungen und, eigentlich ja. von Felix gewesen.
Genau. Nein, letztendlich ist es halt
eigentlich, leider nicht.
Letztendlich ist es halt so, dass wir sind halt alle die Medien. Und das ist ja auch so ein geflügeltes Wort, die scheiß Medien. Wo die halt jemanden, der in den Medien arbeitet, unter Umständen auch mal im falschen Moment irgendwie auch wehtun, wenn man jedes Mal hört, das ist ungefähr so, wie wenn früher über Radsportler gesprochen wurde, die dopen doch alle, so sind wir die scheiß Medien, die immer nur Fake News verbreiten. Es ist ein schwieriges Thema, zumal man dann halt, und das ist, wo es jetzt ein bisschen rund wird, ist halt, dass dann es wiederum andere Medien gibt, die, sei es Influencer zum Beispiel, die eine riesen Reichweite haben und jeden Scheiß erzählen können, den sie wollen, aber dafür niemals irgendwie kritisiert werden. Sondern die Followerschaft feiert's ab. Das ist das, was so ein bisschen schief ist. Und da sind wir auf einer meiner Meinung nach relativ gefährlichen Entwicklung, grundsätzlich auch, dass Medien und Journalismus an sich immer sehr kritisch gesehen wird und ständig draufgehauen wird und das nicht geglaubt wird, aber an anderen Stellen irgendwelchen Influencern wird halt jede Scheiße geglaubt. Und das ist teilweise wirklich, wirklich schwierig, finde ich.
Wie kriegen wir das denn hin, dass jemand wie du, Felix, dann seine Meldung da, du sagst so, das Problem ist vielleicht, dass sie es irgendwie nicht gut genug verteilt oder dass es nicht an den richtigen, weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Also so in den großen Zeitungen wäre ja schön für uns, wir finden alle Radsport relativ cool. Wäre ja schön, wenn da mal so ein bisschen positiverer Grundtenor gefahren würde von Fachjournalisten, sage ich jetzt mal. So, ist das denkbar? Ist das machbar? Wie könnte man das angehen?
Das wäre gut, wenn es noch mehr Fachjournalisten gäbe, glaube ich. Es ist halt einfach schwierig. Man kann vor Ort nur so viel machen, wie man machen kann. Ich würde von mir behaupten, dass ich, wenn ich beim Rennen vor Ort bin, ziemlich viel arbeite. Aber es geht halt auch nicht mehr als das, was irgendwie in die 24 Stunden reinpasst. Und deswegen ist es schwierig, noch viel mehr gleichzeitig zu bedienen. Zumal die verschiedenen Medien, die einem Geld dafür geben, natürlich auch das dann exklusiv haben wollen, in den meisten Fällen. Das heißt, du kannst ja nicht einen Text schreiben und sagen, okay, ihr alle, nehmt den mal jetzt. Oder DPA und SID, nehmt den mal jetzt. Das funktioniert halt so leider auch nicht unbedingt. Das heißt, da bräuchte es tatsächlich mehr verschiedene, die sich auskennen. Allerdings will ich da auch nochmal sagen, die Kollegen von der Agentur, zumindest die allermeisten, gerade die bei Rennen vor Ort sind, gerade bei der Tour, die haben schon Ahnung. Also die wissen, wovon sie schreiben in den Texten. Wie gesagt, was dann am Ende mit Überschriften und unter Umständen auch mit Veränderungen im Text oder Redigierungen in den Redaktionen passiert, da steckt man dann leider nicht wirklich drin. Und dafür ist dann einfach die Vielfalt an Medien in Deutschland, Gott sei Dank ja auch, aber halt einfach riesengroß, sodass da viel Verschiedenes draus gemacht werden kann.
Aber du würdest schon auch sagen, dass einige Meldungen einfach auch die Texte an sich nicht wirklich gut sind. Also inhaltlich gut und richtig.
Sicher.
Also ich meine, das Problem ist Radsport sicherlich auch, dass er einfach zu komplex ist, dass niemand versteht, dass ein Sprinter 10 Etappen gewinnen kann, aber am Ende nicht die Tour. Das verstehen ja wirklich die meisten einfach nicht so, weil sie ja, also ich dann eher irgendwie Schlösser erklärt bekommen oder sowas. Aber das ist halt, das kann ich auch schon nachvollziehen, aber ich glaube, umso mehr wäre es halt, glaube ich, gut, wenn viel öfters so Qualitätsjournalismus auch in der breiten Masse, also mit Wissen, ne, irgendwie dann auch mal weitergegeben wird.
Und das Gefühl, und mit Leidenschaft auch. Ne?
Also ja, so. Gefühl passiert das halt so selten. Ne? Aber okay.
Also zu deiner Frage, also ja. Grundsätzlich ja. Also natürlich stimme ich auch nicht immer mit allen Texten überein. Ich stimme auch nicht immer mit allen Texten überein, die Bernd schreibt zum Beispiel. Also weißt du, auch selbst unter denen, die sich wirklich auskennen, gibt es dann natürlich auch verschiedene Meinungen, ist ja klar, aber grundsätzlich ja, klar. Hast du schon recht, es ist auch unter Umständen in einer Agenturmeldung mal was nicht ganz richtig. Ich meine, wir auf Radsport News hatten lange Zeit einen Vertrag mit der Agentur und haben von denen Texte gehabt, Den haben wir dann irgendwann gekündigt, weil wir irgendwann auch gemerkt haben, dass unter Umständen Texte von der Agentur interessanterweise vorher schon so fast genauso bei uns auf der Seite standen. Also das Problem, dass da manchmal halt auch sich leicht gemacht wird, das gibt es definitiv. Also, und dass dann auch manchmal nicht alles richtig ist, das definitiv auch, ja. Aber es sind halt auch teilweise, also es sind alles nur Menschen und da können Fehler passieren.
Aber was denkst du, muss passieren, damit Radsport gerade in Deutschland irgendwie wieder anders wahrgenommen wird und dass der auch, dass man diesen Sport mehr versteht? Also wie gerade Beispiel, ne, 10 Etappen gewinnen und du gewinnst die Tour nicht. Das ist simpel, können wir uns nicht vorstellen, warum man das nicht kapiert, aber das ist halt, den meisten geht das ja einfach so, die sich die Tour so mal nebenbei anschauen. Wie kann man Leute dazu bekommen, diesen Sport mehr, oder dass man sich vielleicht da mehr auch für interessiert, was da eigentlich gerade passiert, wo ist es ja komplex, also, ja.
Ja, das ist, glaube ich, eine Frage, die kann ich irgendwie auch nicht beantworten. Also für mich ist, der Klassiker ist einfach zu sagen, okay, wir brauchen jemanden, der die Leute abholt, wie damals Telekom das gemacht hat, also wo alle geguckt haben, weil die halt um Tour de France League gefahren sind, dann verstehen irgendwann auch wieder alle den Sport, weil ich glaube, alle, die damals geschaut haben, verstehen schon, wie man die Tour de France gewinnt, nämlich über Zeit und nicht über Etappensiege. Das ist halt die jüngere Generation, die da jetzt das unter Umständen nicht weiß. Aber ja, ich meine, die Antwort auf die Frage, warum ausgerechnet wir Deutschen das irgendwie in unserer Gesellschaft nicht so verankert drin haben, diesen Sport wie andere, das weiß ich nicht. Das ist ganz schwer zu beantworten. Also da gibt es ja immer dann die Plattitüden, ja, Radsportnation und bla. Und, aber ich meine, bei uns fahren auch viele Fahrrad. Aber es ist halt was anderes. Aber also die Antwort habe ich tatsächlich auch absolut nicht, habe ich schon oft gefragt.
Ja, kulturell sind wir anscheinend irgendwie auch so, dass wir ja wirklich nur der Sportart folgen, die im Moment halt auch erfolgreich ist. Ne? Also ich meine, jetzt ist es gerade wieder Tennis mit Zverev, was wir alle so abfeiern oder zum Teil abfeiern, das irgendwie verfolgen. Und wenn jemand da mal nicht mehr performt, haut man ein bisschen oben drauf und dann vergisst man den Sport auch wieder ganz schnell. Also das ist ja gleich, bis auf Fußball haben wir ja keine Konstante, so in der Wahrnehmung zumindest. Zeitlang war es Leichtathletik, wo du da ein paar richtig krasse Frauen hattest, die abgeliefert haben. Aber es ist auch gerade wieder so ein bisschen weg. Und so Biathlon war ja auch schon mal größer für mich in der Wahrnehmung. Also ich habe das selber auch früher geschaut, auch genauso Skispringen. Auch mittlerweile schaue ich es gar nicht mehr. Und das ist ja irgendwie schon immer so, dass wir so Hochs und Tiefs haben, ne, mit gewissen Sportarten. Da gehört Radsport halt dazu. Obwohl man gerade sagen muss, ich finde, der deutsche Radsport gerade so interessant ist, wie schon lange nicht mehr, auch im weiblichen Bereich. Also man ja mega viele Geschichten erzählen kann und da wirklich verschiedene Charakteren hätte, dem man folgen kann. Ne? Also wo ja wirklich alle was dabei wäre, so auch von wie die Typen so drauf sind und so.
Das ist so ein guter Punkt, Felix. Du hast eben angesprochen, dass die männlichen Radprofis oftmals so schwer zu kriegen waren oder nicht so gerne mit Journalisten geredet haben. Das liegt natürlich wahrscheinlich so ein bisschen an der Vorgeschichte, wie es ein paar Jahre lang das ganz Verhältnis klar eben war. Wie hat sich das verändert? Hat sich das jetzt so gebessert oder ist es immer noch so, dass die schwierig sind? Weil ich finde schon, dass irgendwie über viele Fahrer gar nicht so viel, ja, dass man von denen gar nicht so viel mitbekommt. Ne? Also während der Tour, klar, gibt es mal ab und zu so ein paar Specials irgendwie, jetzt hier ARD, ZDF, über den einen oder anderen deutschen Fahrer, aber ansonsten passiert da ja relativ wenig. So.
Aber erreichbar sind sie. Aber erreichbar sind sie. Und das ist eben, also das ist definitiv, hat sich über die Generation gebessert, aus meiner Reporterperspektive. Also aktuelles Beispiel, ich habe am Montagabend mit einem von deinen Fahrern kurz WhatsApp geschrieben und er hat dann gesagt, ja, ich würde dir gerne, können wir kurz telefonieren, anstatt Sprachnachrichten zu schicken, und dann haben wir kurz noch telefoniert um 21.30 Uhr.
Das ist noch okay, 21 Uhr.
Ist gerade noch okay, ja, ich habe kurz überlegt, ob ich es sagen darf. mit Jonas Rutsch gesprochen nach der zweiten Tour de Suisse-Etappe und um dann noch einen Text zu machen. Das ist mit 10 Jahre älteren Fahrern war das nicht denkbar, so, außer du bist schon irgendwie, kennst ihn schon sehr gut. Aber da hatte ich es teilweise, gerade in meiner Anfangszeit, klar, da war ich auch noch nicht so bekannt bei den Fahrern, da mussten die meisten wahrscheinlich nicht, wer ich war, aber da habe ich zum Beispiel auch mit einem Teamkollege von dir, Andreas, mal einen Termin abends im Hotel gehabt und er kam nicht. Und dann sitzt du da 2 Stunden in der Lobby und kommt halt nicht. Und du weißt halt, er sitzt oben im Hotelzimmer. Und so unterschiedlich ist da die Range quasi. Das gibt es bei den Frauen zum Beispiel, weiß ich, eine einzige Fahrerin, die manchmal ein bisschen kompliziert ist und nicht so gerne spricht.
Das kommt vielleicht beim Interview-Bingo.
Okay. Gut, dann sage ich es jetzt noch nicht. aber grundsätzlich, das hat sich definitiv verbessert. Also gerade die Jungen sind deutlich zugänglicher. Es gab auch bei den Älteren, gibt es auch zugängliche Fahrer, die immer sprechen. Gerade die, also Zibi brauche ich, glaube ich, nicht dazu sagen, dass Marcel Siebeck immer gerne...
Dass er gerne redet. Ja.
Gerne spricht und deswegen auch zur Verfügung steht.
Einmal Mikrofon hinhalten und dann...
Ja, der hat Abschiedsrennen am Wochenende, kurz Fun Fact. Gaskessel können wir alle mal hinkommen.
Wer Bock hat, sich das anzugucken, sind viele ehemalige Profis auch am Start. Ja. In
auch
Bocholt.
Aktuelle Profis.
Bocholt ist nicht so groß, also man wird es schon finden, wenn man denkt, wer.
Ja. Ja, aber der zum Beispiel hat natürlich immer gesprochen und der war auch für uns oft der quasi der Pressesprecher für André Greipel. Oft genug, wenn André nur in Anführungszeichen Zweiter oder Dritter geworden ist beim Toursprint. Ist André am Bus einfach sauer reinmarschiert und Sibi stand dann draußen und hat gesagt, ja, André braucht mal Luft, aber ich sage euch alles, was ihr wissen wollt, so ungefähr.
Ja, ja, es war tatsächlich irgendwie, ich kann mich auch noch an viele so Meetings bei Teams erinnern, so wie geht man mit Presse um, und damals kam so Social Media auf und da hatte eigentlich auch niemand Bock so auf sowas, ne? Also generell, also viele wollten halt einfach nur Radfahren, hatten keine Lust, sich nebenbei noch irgendwie um so einen Account zu kümmern, oder halt eben so Pressetermine waren auch immer so, ja, ist nicht so wichtig, lieber aufs Radfahren konzentrieren, so ungefähr. Aber ist vielleicht dann auch so ein bisschen tatsächlich so ein hausgemachtes Problem, habe ich gerade überlegt, ne? Dass man halt so jahrelang irgendwie gar nicht so wirklich an die Fahrer rangekommen ist, und dementsprechend auch vielleicht gar nicht so viele Leute mitgenommen hat, wie es vielleicht die Jungen jetzt so machen. Ne?
Aber das ändert sich ja jetzt gerade total. Ne? Also so jetzt, klar, Radsport-Podcast, komplette Inflation, aber du kannst auch mittlerweile auch jeden Profi irgendwie relativ locker in irgendeinem Podcast zuhören oder dem folgen auf Instagram. Also es sind ja ganz wenige, die sich eigentlich nicht erreichen lassen. Und was ich jetzt gerade sagen wollte, ich habe so den Eindruck, und da wollte ich dich fragen, ob du das auch so siehst, dass es auch bei den Fans so ein bisschen aufgelebt ist die letzten Jahre. Und ich habe den Eindruck, halt auch immer mehr wirklich junge Leute, was ich vorher unmöglich angesehen habe, als Radsportfans wahrzunehmen.
Ja, definitiv finde ich auch gerade wenn man vor Ort an der Strecke ist, gibt es öfters Gruppen von jungen Campern, die irgendwo in den Alpen hocken. Das ist auch mehr geworden, habe ich das Gefühl. Und auch so gerade über dieses Social-Media-Ding und dass halt die Fahrer und Fahrerinnen sich ein bisschen mehr selbst inszenieren und dadurch auch ein bisschen greifbarer werden. Weil das ist letztendlich, das haben wir eben kurz angesprochen, das ist tatsächlich ja auch das Hauptproblem. Wieso sollte jemand sich für einen Sport interessieren und diesem Sport folgen, wenn er die Akteure nicht kennt? Ich habe jahrelang darum gekämpft, um die Frauenberichterstattung, immer mit dem Gegenargument, ja, es klickt halt nicht. Aber wenn ich halt immer nur das Ergebnis vermelde und man nie die Fahrerin kennenlernt, kann es auch nicht klicken. Weil die Leute kennen diesen Namen ja nicht. Und genauso ist es halt insgesamt. Also du musst Persönlichkeiten schaffen, die für die Leute interessant sind, von denen man Fans sein kann. Das ist auch für mich der Grund, warum zum Beispiel die Formel 1 jetzt auch ohne deutschen Erfolg wieder ein bisschen besser funktioniert, glaube ich, vom Publikum her. Wegen sowas Bescheuerten wie einer völlig überzeichneten Netflix-Serie, die mit Sicherheit auch nicht an der Wahrheit dran ist, aber die Leute wollen halt unterhalten werden. Und auch da sind wir wieder an so einer schwierigen Schnittstelle mit dem Journalismus, weil die Menschen und unsere Gesellschaft halt eher bereit dafür ist, Unterhaltung zu konsumieren und dafür Geld auszugeben, als für eben recherchierte und kritische Dinge. Und das ist an der Stelle auch zum Beispiel ein Problem. Aber eben diese Unterhaltung und dieses Positive und dieses Kennenlernen von Menschen braucht es eben, damit ein Sport interessant ist für die Allgemeinheit, glaube ich.
Na gut, wir haben ja bald auch dieses Drive to Survive im Radsportmodus.
Mal gucken, wie das wird, ja.
Mit Bora. Ja, wenn die das genauso aufziehen und auch so dramatisch gestalten. Naja, das wirst du sehen, die wollen das Ding auch verkaufen. Also die wollen, dass der Klicks generiert werden, das machst du nur mit Drama. Und da ist nämlich interessant, weil wir dann ja alle Eindrücke haben von, was hinter der Kamera passiert, also irgendwie durch Leute, die wir in Teams kennen, wie dann so, was eigentlich wirklich passiert ist und was dann letztendlich vor der Kamera eigentlich so dann dargestellt wird. Das wird immer interessant sein, das dann so zu sehen. Aber ich erhoffe mir dadurch übrigens auch so einen kleinen Boom im Radsport, wo ich glaube, kann mir gut vorstellen, dass dadurch gerade noch mehr junge Leute animiert werden, sich das anzuschauen, weil man das natürlich dann so real life auch mal sehen will.
Also die haben ja schon viele Teams versucht, jetzt irgendwie so Dokus, Jumbo macht das immer wieder zu Touren und so weiter, DSM hat das schon gemacht oder Sunweb damals, jetzt Bora zum Giro. Ich freue mich immer, wenn sowas kommt, aber es ist doch immer erstaunlich oberflächlich. Also so als Radsport-Fan, finde ich, nimmst du da relativ wenig mit aus so einem Ding. Das einzig Geile ist das Movistar-Ding gewesen auf Netflix, weil die halt wirklich auch mal so ein bisschen kontroverse Sachen gezeigt haben oder kleine Streits und ja, mal sehen, was Netflix da draus macht.
Ja, eben, das ist eben das Schwierige ist ja auch, dass, also bei Drive to Survive sind ja auch einige von den Fahrern, soweit ich weiß, ich bin jetzt nicht in der Formel 1 als Journalist drin, deswegen spreche ich mit denen nicht, aber soweit ich weiß, sind die ja teilweise auch gar nicht so begeistert von dem, was bei Drive to Survive so teilweise draus gemacht wird am Ende. Und das ist aber halt eben genau das, dass es teilweise ein bisschen überzeichnet und für den Zuschauer gemacht sein muss, damit es die Zuschauer interessiert. Und es muss halt vor allem was Großes sein. Dort steckt die komplette Formel 1 dahinter. Wenn das jetzt zur Tour de France kommt, steckt da ein großes Event wie die Tour de France dahinter. Das ist auf jeden Fall hilfreich, weil die Movistar-Serie, so nett das teilweise war, das interessiert halt auch nur die Nerds wie uns.
Ich habe zum Beispiel nicht geschaut. Ich weiß.
Siehst du noch nicht mal die Nerds
wie uns? Also er wollte es ja einfach irgendwie auch in Spanisch mit Untertiteln und dann so ein bisschen anstrengend, aber ich bin gespannt, was daraus gemacht wird. Und zu diesen Dokus, die Teams machen, die sind alle gleich. Ne? Also ich meine, hast du halt eine geschaut, dann brauchst du dir die zweite.
Ist leider so. Also es steckt extrem viel drin, aber so richtig rausgeholt wird es leider nicht. Also entweder hat man Angst, zu viel preiszugeben, denke ich mal, dass man Angst hat, irgendwie das zu tun, oder man kriegt es nicht richtig hin, dann muss man sich mal einen gescheiten Regisseur holen. Ja. Ich kann helfen.
Vielleicht, ne?
Ich will helfen.
Aber wie siehst du so die Zukunft des Radsportjournalismus in Deutschland? Also denkst du, das geht da irgendwie voran?
Noch mehr
also
Podcasts?
Also das ist ja, ich weiß gar nicht, wie viele Podcasts gibt, die wirklich journalistisch arbeiten im Radsport in Deutschland.
Ja gut, das gehört ja dann trotzdem irgendwie dazu, ne? Also auch wenn man es nicht so bezeichnet.
Ja, und an der Stelle muss man auch sagen, letztendlich ist der Journalist an sich ja jetzt nicht unbedingt ein geschützter Beruf, ja. Du kannst da ja quer einsteigen mit völlig wilden,
Was aber sein sollte, finde ich. Das ist meinungsbildend. Also ich finde, das sollten nicht irgendwelche Hans Würste, wir es ja zum Teil, wir hauen da auch einfach irgendwas raus und wir können es immer dahinter verstecken, Paul. Was wir auch machen, dass wir kein, nein, jetzt mal ohne Scheiß, das ist ein bisschen selbstkritisch auch, dass wir keine Journalisten sind, das ist auch richtig so, finde ich. Aber ich finde, Leute, die sich Journalisten nennen, sollten für was Gewisses stehen. Also, weißt du, das finde ich nicht richtig, dass man es einfach so machen kann.
Ja, letztendlich ist das Medium das Entscheidende, ne? Also, dass das Medium, also ob das jetzt der Spiegel ist oder wie auch immer, dass das quasi dafür steht, dass das jetzt geprüft ist und dass das passt, ja? Weil letztendlich die einzelne Person wird es immer verfärben. Und da kannst du noch so sehr studierter Journalist sein und so weiter. Also auch das ist was man zum Beispiel im Studium gelernt habe, es gibt keine richtig lupenreine Objektivität. Es ist immer irgendwie subjektiv. Selbst ein abgefilmtes Fußballspiel, das du im Fernsehen verfolgst, ist nicht die objektive Wahrnehmung, weil es kommt darauf an, wo die Kamera steht. Und so ist es ja mit allen Dingen. Das heißt, wenn jetzt eine Person irgendwas recherchiert und einen Text schreibt, ist es immer ein bisschen verfärbt. Ja, natürlich gibt es dann mehr und weniger richtig und falsch, aber ein bisschen verfärbt ist es immer. Und so ist es halt, ja, wenn du einzelnen Personen glaubst, dann bist du unter Umständen auf dem Holzweg an einzelnen Stellen. Und da holt es genauso die Influencer wie die einzelnen Journalisten oder die Leute, die sich Journalist schimpfen, rein. Gibt ja auch genug YouTuber, die sich als Journalist bezeichnen, aber wenn man dann mal recherchiert, vielleicht auch gar nichts dahinter steckt. Und so, ja, so ist es halt schwierig. Und letztendlich, eigentlich hat jeder, auch der Podcast wie ihr, irgendwie eine Verantwortung dafür, keine falschen Sachen zu behaupten und irgendwie sorgfältig zu sein, wenn er etwas publiziert und weiß, wie viele Menschen einem zuhören. Klar darf man jetzt nicht sagen, okay, dann darf man gar keinen Spaß mehr haben und man darf überhaupt nichts mehr locker daher sagen und so. Das ist natürlich auch bescheuert, weil Unterhaltung ist wichtig. Aber trotzdem ist auch da natürlich, also meiner Meinung nach ist man von der Sorgfaltspflicht, wenn man viele Menschen erreicht, nie ganz freigesprochen. Egal, ob man sich jetzt Podcaster, Influencer, Journalist oder Lehrer oder wie auch immer schimpft.
Ja, aber das ist auch mal ein Unterschied, ob man wissentlich eine Falschaussage trifft, was wir...
Nee, ja.
Da gehe ich davon aus, dass wir drei das nicht machen. Also würde ich sagen, die Hand ins Feuer legen, das machen wir nicht. Und das ist ja ein Unterschied zwischen nicht wissentlich etwas Falsches sagen und im Nachhinein zu erfahren, das, was man gesagt hat, ist falsch. Das ist ein Riesenunterschied.
Ja, so, klar. Ja.
Ich glaube, das ist das, was du sicherlich auch meinst, wo du dann irgendwie Kritik uns gegenüber dann loswerden wolltest, weil ich glaube, wir sagen nie etwas, wovon wir in dem Moment nicht...
Paul ist sich seit Anfang der Folge eigentlich nur am Selbstverteidigen.
Nein, das hat nichts mit Selbstverteidigen, aber ich finde das auch mal wichtig, wenn wir schon mal jemanden da haben, der richtiger Journalist ist.
Der Absolution erteilen kann.
Richtig. Finde ich das schon mal wichtig, auch darüber mal zu reden, weil mir es ja auch oft mal angetragen wird, dass man falsche Aussagen trifft, wir treffen keine, also gehen mal unsere Meinung wieder. Ja, das ist halt so dann einfach das Ding.
Ja, nee, ich meine, also ich habe auch nie, also wir haben ja jetzt kein Vorgespräch gehabt oder so, deswegen kann ich es an der Stelle gerade rücken. Ich habe auch nie sagen wollen oder gesagt, dass ihr die ganze Zeit nur Scheiße verzapft. Darum geht es ja gar nicht.
Ich habe es auch nicht verstanden, ja.
Aber mir ging es einfach darum, es gibt an vielen Stellen, auch nicht nur bei euch, an vielen Stellen einfach immer Kritik und die manchmal einfach nicht ganz gerechtfertigt ist, sondern die auch teilweise einfach, ja, ein bisschen übers Ziel hinausschießt. Zum Beispiel auch, was das falsche Aussagen treffen. Also ehrlich gesagt, keiner von den Kollegen, die ich kenne, fast keiner, glaube ich, trifft absichtlich falsche Aussagen in irgendwelchen Artikeln. Die machen ihren Job, weil sie die Wahrheit versuchen sagen zu wollen. Ja, aber wird dann halt teilweise ein bisschen verfälscht oder wenn man tief drin steckt, weiß man manches einfach besser. Ich habe, keine Ahnung, das schweift jetzt ab, aber ich habe Beispiele, ich habe früher mit meinem Vater eine Oldtimer-Rallye organisiert und da war die Lokalzeitung hier da und hat über unseren Job als Rennleiter da geschrieben. Ich habe den Artikel später im Darmstädter Echo gelesen und habe gedacht, schwierig, ist irgendwie fast nichts richtig dran. Aber das ist halt so, wie diese Person, die da war, es aufgefasst hat. Und das ist immer das Schwierige, wenn man etwas tief drinsteckt und dann jemanden, der sich nur passabel auskennt und allgemein ist, drüber schreiben liest, dann kommt nie das Richtige bei raus.
Aber man schafft es ja, und so ist ja der Kontakt diesmal auch wieder zustande gekommen, tatsächlich immer mal wieder auch Leute zu begeistern, wie wir da jetzt von Sebastian, das können wir mal so stehen lassen, der hat ja tatsächlich als ehemaliger Fußballfan, glaube ich, komplett jetzt Radsportfeuer gefangen und auch freier Journalist für größere Zeitungen teilweise. Er hat jetzt, glaube ich, auch schon 2-3 große Radsportartikel geschrieben. Man kann ja langsam vielleicht was bewegen. So. Ich will diese Hoffnung auf jeden Fall nicht aufgeben.
Ja, auf jeden Fall. Und ist auch, also da habe ich mich zum Beispiel auch gefreut, dass du den Kontakt hergestellt hast, weil bei solchen Leuten, die eben dann dafür da sind, bei diesen großen allgemeinen Zeitungen zu schreiben, wenn man denen Infos geben kann, damit die Artikel von denen besser und stichhaltiger und in die richtige Richtung gehen, ist es ja, ist es toll, ja, weil dann eben diese Verbreitung und auch dieses Bekanntmachen der Personen eben da stattfinden kann.
Hast du irgendeine Fantasie von, was könnte es im deutschen Radsport in den nächsten 5 bis 10 Jahren geben, was das Ganze voranbringen würde? Irgendwie neues Format, irgendwie neu.
Deutscher Toursieger.
Ja, nein, ich meine jetzt aus der Journalismus-Ecke. Irgendwie ein Fernsehformat für den Radsport, eine Zeitung, ein neues Magazin, was auch immer, keine Ahnung.
Ich glaube, also zum Beispiel, was Eurosport jetzt beim Giro gemacht hat mit der Studiosendung, noch mal ein bisschen intensiver über das Rennen zu sprechen, ist, glaube ich, ein guter Weg, wenn es gut gemacht ist, die Leute erreicht, dann ist das zum Beispiel gut. Sowas in den Öffentlich-Rechtlichen mit einer größeren Reichweite oder mit einer Reichweite zu Leuten, die es nicht sowieso schon gucken wollen, sowas hilft mit Sicherheit, wenn mehr so drüber gesprochen wird. Definitiv helfen auch Podcasts wie ihr da ganz, ganz besonders, weil ihr quasi Leute abholt, die Spaß am Radfahren haben, am Radsport-Lifestyle Spaß haben und dann über diese Schiene dann Einblicke in dieses Profigeschehen auch bekommen. Das hilft mit Sicherheit auch extrem. Das sind so die Dinge, die da helfen, glaube ich.
Ich hab noch so
Andi wollte gerade was sagen, glaube ich.
Ich wollte sagen, wir fischen in seichten Gewässern.
Ich habe noch so ein paar Anekdotenfragen aufgeschrieben. Du hast ja bestimmt jetzt da in deiner Karriere seit 2008 schon so einige Interviews geführt.
Ja, ein paar, ja.
Was war dein weirdestes Interview?
Es gibt viele sehr weirde.
Das ist schon mal gut.
Ja, also es gibt eine, das passt aber auch zum Interview-Bingo quasi, wenn du das vorhattest. Also es gab eine Situation mal mit Mark Cavendish. Der ist zum Beispiel einer der schwierigsten Interviewpartner, die man haben kann, vor allem wenn es nicht 1:1 ist, sondern in einer größeren Gruppensituation. Das war vor der WM 2016 in Katar. Da gab es damals im Februar noch die Katar-Rundfahrt. Bei der Katar-Rundfahrt ging es dann über den WM-Parcours teilweise, über die Zielankunft. Und die Zielankunft in Katar war so ganz leicht ansteigend. Das ging so rechts lang ums Eck und so ganz leicht hoch, 1,5% gefühlt. Und ich habe ihn halt nach der Etappe gefragt, wie ihm denn diese Zielankunft gefallen hat. Und habe aber im Nebensatz dazu gesagt, weil die ja so ein bisschen so leicht ansteigt. Und er hat dann verstanden, dass ich ihn quasi damit absprechen will, dass er das schaffen könnte, da um Sieg zu sprinten, und hat quasi, er hat mir den Blick gegeben. Mark Cavendish hat so einen ganz tiefen, eindringlichen Blick in die Augen, ganz böse, als ob er dich gleich umbringen will, wenn du was Falsches gefragt hast, und hat dann gesagt, yeah, you're suggesting it's too hard for me or what, und ist gegangen. Und neben mir standen 10 Kollegen, und ich war der Erste, der die erste Frage gestellt hatte. Also keiner von den Kollegen konnte jetzt noch eine Frage stellen, weil Cavendish durch meine Frage angepisst war. Das war zum Beispiel eine sehr weirde Situation. Und muss allerdings dazu sagen, dass ich bin dann ihm hinterher und habe ihm versucht, es zu erklären, dass ich das eben gar nicht sagen wollte. Und er hat das nur so abgetan und gesagt, ja, okay, passt schon. So, und dann später abends im Hotel, weil bei der Katar-Rundfahrt waren immer Journalisten und Fahrer, alle Teams in einem Hotel untergebracht. Abends beim Abendessen hat er sich tatsächlich bei mir entschuldigt für die Situation. Das fand ich dann auf der anderen Seite schon wieder ziemlich krass, dass er halt dann die Größe hatte, dann auf mich zuzukommen, dass es ihm leid tut, wie er da reagiert hat. Aber das war eine sehr weirde Situation, weil jeder, der da steht, weiß, wie schwierig es ist, Mark Cavendish Fragen zu stellen, vor allem in der Gruppenkonstellation, weil er dann meistens ein bisschen sehr defensiv ist. Kev hat auch aus der Vergangenheit heraus halt einfach so ein bisschen, glaube ich, oft das Gefühl, dass ihm alle was Böses wollen. Und und dann zu wissen, ich habe jetzt den allen die Möglichkeit genommen, ihm noch Fragen zu stellen, das war nicht so cool, muss ich sagen. Aber es gibt viele, also ich positive Beispiele auch. Greipel und Sieberg zum Beispiel haben einmal, da habe ich am Tourruhetag mit ihnen gesprochen, haben extrem viel Einblick gewährt und haben gesagt, ja, auch hervorgehoben, das würden sie halt jetzt nicht mit jedem so sprechen, weil es halt auch andere Erfahrungen gibt. Und da ist es, ja, so Erfahrungen sind natürlich dann wiederum toll im Vergleich zu der Cavendish-Nummer, dass man so gesagt bekommt, okay, wir wissen, dass du keinen Scheiß schreibst, dass man sich auf dich verlassen kann, also können wir jetzt auch offen reden. So.
Welches Interview würdest du gerne mal führen? Hast du noch nicht?
Also es gibt im Moment viele junge Fahrer, die, glaube ich, ziemlich interessant sind, mit denen ich auch noch nicht gesprochen habe, und ich glaube, wenn ich jetzt später, dann fallen mir viele ein, ich rede jetzt, damit mir was einfällt, aber schwierig. Pedersen im 1:1 wäre, glaube ich, mal ganz cool. ja, Bernal, aber dafür kann ich zu schlechtes Spanisch.
Ja, so ein Kolumbianer hätte ich hier tatsächlich auch gerne mal.
Ja, das aber ist aber immer das Schwierige, ne? Du kriegst ja nur, hast ja nur so eine ganz kleine Bandbreite an Leuten, mit denen du überhaupt sprechen kannst. Es wird besser, aber gerade so vor 10 Jahren, italienische, spanische Profis, da brauchte ich an den Bus gar nicht hingehen. Also ohne deren Sprache zu sprechen, keine Chance.
Ey, aber du musst noch das Interview-Bingo-Thema von vorhin zu Ende bringen. Eine Frau gibt's, mit der man nicht so gut reden kann. Du darfst auch noch die Frau nennen, mit der man am besten reden kann.
Ja, also die komplizierteste, immer nach Tagesform, aber die oft auch wirklich schwierig ist, ist Van Vleuten. Ganz klar, die ist teilweise echt kompliziert. Ernsthaft?
Ja. Das hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet.
Ja, doch, die ist richtig porös.
Die ist teilweise wirklich schwierig. Die kann auch super nett sein. Ich habe mit der auch schon mal ein relativ langes, fürs Tourmagazin ein relativ langes Interview gemacht, was gut war. Aber gerade so nach dem Rennen oder so ist sie teilweise wirklich schwierig. Und du hast auch bei ihr so das Gefühl, wenn du ein falsches Wort sagst, dann versteht sie es in die falsche Richtung und dann ist das Ding gelaufen. Und die andere Seite, wenn man gut reden kann, also Lisa Brennauer zum Beispiel, die hattet ihr ja auch schon, ist ein sehr guter Gesprächspartner, finde ich. Die redet halt auch sehr viel dann, aber auch eigentlich meistens ziemlich gut. Die ist eine sehr angenehme, glaube ich. Aber positiv gibt es echt viele, auch bei den Männern. Ich meine, gerade die nicht so im Fokus stehen, sind oft eigentlich sehr gute Gesprächspartner. Ich finde, Nikias Arndt zum Beispiel ist ein sehr netter Kerl, mit dem kann man sehr gut sprechen und der dann auch sehr fundiert mit dir reden kann übers Rennen. Nur ist er halt, weil er halt nicht derjenige ist, der die Ergebnisse bringt, oft nicht derjenige, zu dem man als erstes geht nach einer Etappe. Das ist halt auch immer so ein bisschen.
Für uns auf jeden Fall.
Ja, finde ich schon, ja, zum Beispiel. Das wär vielleicht einer, den man auch mal reinholen kann. Ja. Aber ja, das ist auch zum Beispiel was wieder so ein...
Basti lacht
schon. Wieso?
Ja, es ist beim Team DSM dauern die Anfragen immer ein bisschen länger.
Ja, das ist zum Beispiel auch was diese Zugänglichkeit halt, diesen Zugang, worüber wir vorhin gesprochen haben, hängt natürlich auch viel mit den Teams und den Fahrermanagern zusammen, wie viel geht. Es gibt auch Fahrermanager, die zum Beispiel sehr viel verhindern, an Interviews oder an Gesprächen.
Fun Fact, Tony Martin hat mal über einen Fahrermanager absagen lassen. ja, und Fun Fact,
also gerade.
Tony Martin zum Beispiel ist auch ein interessantes Beispiel. Mit dem habe ich mich eigentlich immer ziemlich gut verstanden, dachte ich. Aber Tony Martin ist auch einer, der hat mich mal bei Tirreno. Und ich meine, dass ein deutscher Radsportjournalist zu Tirreno Adriatico fährt, das ist jetzt nicht unbedingt, also weil da nimmt dir bis auf die absoluten Fachmedien niemand was ab. Ja? Da kannst du kaum Geld verdienen. Und ich habe auch in der Zeit nicht wirklich viel Geld mit dem ganzen Kram verdient. Da kann ich auch gleich noch was drüber sagen. Aber der Tirreno gewesen und ich wollte mit ihm sprechen und ich habe 3 Tage lang jeden Tag einen Korb bekommen. Also ich habe ihn einfach nicht zu sprechen bekommen. Und dann denkst du so, ey, Tirreno Adriatico. Es ist jetzt nicht so, dass du nach dem Rennen irgendwie dich sofort ins Bett legen musst und vorbereiten auf den nächsten Tag. Tony Martin und Tirreno ist jetzt nicht unbedingt, dass er da völlig on fire die ganze Zeit sein muss. Aber ging nicht. An anderen Stellen wiederum ist er total zugänglich gewesen. Aber damals, da habe ich auch gedacht, ey, es kann nicht wahr sein. Ich bin hier bei dem Rennen, ich brauche ein Interview mit dir und du verweigerst dich quasi.
Mhm. Weiß ja auch nicht, was gerade in denen vorgeht, so, ne?
Natürlich, du weißt nie, ob sie. Genau, ja, steckst du nicht drin. Das ist immer die Schwierigkeit. Deswegen kannst du natürlich dann auch nicht auf den Putz hauen, weil letztendlich, wenn jemand keinen Bock hat zu sprechen, dann hat er keinen Bock zu sprechen. Aber aus unserer Perspektive ist es manchmal ein bisschen schade, ja? Weil, also, keine Ahnung, ich habe damals, wann war das? 2015, 2016 oder so. Da bin ich zu den Radrennen gefahren, habe im Auto gepennt, weil einfach das Budget nicht gereicht hat, um jetzt jedes Mal ein 80-Euro-Hotel zu buchen oder sowas jede Nacht. Und wenn du dann halt darauf angewiesen bist, dass da ein paar Euros reinkommen, dann ist halt scheiße.
Ja, das sind alles so Sachen, die muss man auch verstehen, so außenrum, ne? Und das sind ja Sachen, die liegen nicht auf der Hand. Das ist auch für so einen Profi nicht klar, dass der Journalist sein Geld mit dem Interview verdient.
Ja. Ist eigentlich die Einkunftsmöglichkeit geringer geworden, seit Social Media jetzt noch präsenter wurde?
Nee, das würde ich nicht sagen. Das würde ich nicht sagen. Corona hat ein bisschen Schaden uns zugefügt, dass teilweise halt Medien schlechter zahlen. Social Media hat jetzt da, glaube ich, nichts wirklich verschlechtert. Der okay. Zugang zu Fahrern oder das Recherchieren vor Ort ist auch in der Corona-Zeit jetzt schlechter geworden, weil man nicht mehr so viel zu Rennen konnte, beziehungsweise da dann halt kein Zugang mehr war. Früher ist man einfach beim Rennen ins Hotel gegangen oder ans Hotel gegangen und hat da gefragt, ob man mit jemandem sprechen kann. Das ging ja dann nicht mehr. Dann gab es diese Bubble. Die Medien waren komplett abgeschnitten vom Peloton. Man durfte sich nur am Start in dieser Mixzone treffen. Dadurch ist der Zugang schlechter geworden. Und vor allem haben die Teams dadurch gemerkt, dass es auch funktioniert, uns alle über eine Zoom-Pressekonferenz zu informieren. Was dann den Vor-Ort-Journalisten natürlich auch ein Problem macht, weil dann alle, die zu Hause auch am Schreibtisch sitzen, die Infos schneller haben oder schneller verarbeiten können, als die vor Ort sind. Mhm. Das sind alles so Schwierigkeiten, die man auch, glaube ich, von außen wirklich absolut nicht sieht. Ne? Also was es tatsächlich an dem Job vor Ort einfach auch schwierig macht, sei es Internetverbindung bei kleineren Rennen oder so, wo du daheim sitzt und wenn du dann alles serviert bekommst, ist ganz einfach, aber du kriegst natürlich nie wieder die wirklichen Einblicke und kannst hinter die Kulissen schauen und weißt, was wirklich passiert ist. Das ist immer dieses, was ich vorhin gesagt habe mit der Objektivität. Ihr habt keine Ahnung, ob hier jetzt neben mir zwei nackte Jungs stehen, weil ihr nur meinen Bildschirm seht. Und so ist es halt mit den Zoom-Pressekonferenzen auch. Das ist ganz schwierig, da wirklich zu sehen, wie der Typ tatsächlich drauf ist und einen Einblick zu bekommen. Und das hat alles so ein bisschen gelitten jetzt durch Corona und durch irgendwie neue Technologien wie Zoom und Co.
Bei mir im Hintergrund fängt gerade jemand an, Flöte zu spielen.
Bei wem?
Bei mir.
Bei dir? Du, grad, vielleicht deswegen. Vielleicht hat er angefangen, weil ich gerade von den... könnte sein.
Ja. So, ja, jetzt können wir nochmal irgendwas Abschließendes anschneiden.
Ja, also ich bin eigentlich auch so weit durch. Mich würde natürlich schon immer interessieren, was man so pro Artikel bekommt und all solche Dinge. Aber ich weiß nicht, inwieweit du da über finanzielle Sachen reden kannst, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man da, du hast es selber schon gesagt, davon wird man nicht reich, aber man sollte ja schon irgendwie reichen, um Miete zu zahlen und in deinem Fall auch eine Familie zu ernähren. Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es nicht so einfach ist zum Teil.
Ja, es ist auch vor allem sehr unterschiedlich. Deswegen kann ich auch nicht wirklich was zu konkreten Zahlen sagen, weil das natürlich auch eine Konkurrenzsituation ist. Es ist einfach sehr unterschiedlich. Es gibt Medien, die zahlen eigentlich recht gut. Interessanterweise sind es oft bei der ganzen Kritik immer am schlechtesten bei wegkommen. Es gibt Medien, die auch wirklich nicht gut zahlen. Und da muss man dann auch teilweise überlegen, ob es Sinn macht. Aber gerade, also wenn man mal so eine Faustregel, alles was mit Bild und Kamera ist, ist deutlich besser bezahlt als schriftlich. Schriftlich ist teilweise echt ganz bitter und muss man sich überlegen, ob es sich lohnt. Und deswegen habe ich zum Beispiel irgendwann auch angefangen, Kamera mitzunehmen. Das hatte zwei Gründe. Einmal, weil ich gesehen habe, dass es geht, selbst mit einer relativ schwachen Kamera ein Bild zu produzieren, das irgendwie ins Fernsehen kann. Dass das ZDF dann genommen hat von der Tour de France, wenn sie was gebraucht hatten. Damals, als Toni ins gelbe Trikot gefahren ist zum Beispiel. Das zum Beispiel war ein Grund. Und der andere Grund war einfach auch, dass ich gemerkt habe, dass Menschen, wenn sie eine Kamera vors Gesicht gehalten bekommen, freundlicher sind als wenn sie keine Kamera im Gesicht haben. Das ist auch ein interessanter Punkt.
Nee, kein Schlussgedanke ein. Ich kann mal ein bisschen Ausblick geben zum Abschluss. Wollte ich eben gerade schon sagen. Nächste Woche haben wir nämlich jemanden, den wir schon monatelang bei DSM angefragt haben. Franziska Koch.
Monatelang?
Ja.
Ja, DSM ist tatsächlich schwierig. Also das ist dann wirklich wie so ein Sieg, wenn wir da einen Fahrer oder Fahrerin hierher bekommen.
Das ist krass. Also gerade vor jemand wie Franziska Koch wäre ja eigentlich, also sollte ja eigentlich man meinen, dass es hilfreich wäre, wenn Fahrer, die jetzt oder Fahrerinnen, die jetzt noch nicht so im Rampenlicht stehen, irgendwie die Möglichkeit bekommen, sich zu zeigen. Und das ist eben genau das Problem, dass du dann teilweise, wenn du solche Kämpfe kämpfen musst, schwierig. Dann ja, aber, zu sagen, aber, ich mach das.
Basti zieht gerne in den Krieg, von daher. Der,
I'm used to it.
Ja, der hat sich mittlerweile schon eingekuft. Ich glaube ja auch mittlerweile, dass das bei euch so ein Game ist, dass ihr es beide genießt, so ein bisschen hin und her immer.
Grüße gehen raus.
So ein bisschen ankitzeln und dann mal gucken, was ich noch bekomme.
Ja, also wir kriegen jetzt morgen auch wieder eine WhatsApp, wann wir Nikas Arndt kriegen.
Ja. 2023.
Okay. Ja. Ja. Ich habe keine abschließende Frage mehr, aber Andi hat bestimmt noch eine, wie immer.
Nee.
Du, auch nicht.
Für mich sehr, hat mein Informationsgehalt hier, mein Informationsdurst gestillt hier.
Ja, bisher. Ich wollte abschließend sagen, dass ich, also wie gesagt, ich wollte hier nicht auftreten als derjenige, der jetzt alle möglichen Podcasts und den Besenwagen irgendwie an die Wand fahren will und Scheiße findet aus diversen Gründen, weil ihr irgendwie Mist erzählt. Das war absolut nicht meine Intention. Ich glaube, das sollte klar geworden sein. Mir geht es darum, dass es manchmal einfach nicht nur bei euch, sondern allgemein in der Wahrnehmung so ein bisschen schwierig ist, wie mit Medien umgegangen wird, gerade mit journalistischen Medien, während andere Medien oder auch quasi Twitterati behaupten können, machen können, was sie wollen und dafür abgefeiert werden.
Aber da ist wirklich das Interessante, ne? dass man die gar nicht ernst nimmt, aber man die wahrscheinlich ernst nehmen sollte.
Also, ja, sie haben halt eine Reichweite und das ist immer das Problem. Genau. Man weiß nie, was die Leute für bare Münze nehmen, die das alle verfolgen. Und deswegen finde ich halt, dass eine gewisse Sorgfaltspflicht und eine gewisse, gewisse Vorsicht immer gegeben sein sollte mit den Sachen, die man so sagt. Auch da hat zum Beispiel der Bernd Landwehr ja einen ganz guten Text zugeschrieben nach dem Giro zu der Kritik an Bora-Taktiken. Der Text hat ja auch viel auf Social Media abgezielt, was da teilweise geschrieben wurde und kritisiert wurde und irgendwie daneben war.
Hm. Hat natürlich keiner von uns gelesen.
Ich hab's
diese Kritik ist auch an mir vorbeigegangen.
Aber am Ende ist ja einfach das Wichtigste, ne? Wie immer, man muss ja selber reflektieren können und wenn man Dinge falsch sagt, unwissentlich und dann am Ende ein besseres belehrt wird, dass man einfach das auch darüber stehen kann und das dann quasi auch mal sagt. Aber das ist ja eher auch in der Presse eher immer so ein Problem, man sagt erstmal was und hinterher kommt dann die Richtigstellung und die liest dann keiner mehr. Ja, und das ist, ich glaube, das kannst du von unserer Seite aus sagen, ist auch keine Kritik, ne, jetzt dir gegenüber oder deinem Medium oder jetzt auch den anderen Radsportmedien, die wirklich vor Ort sind, sondern es war eher allgemein unsere Kritik, die wir irgendwie mal geäußert hatten. Und vielleicht nehmen sich das Leute auch zu Herzen, weil ich weiß auch, dass Basti Kontakt hatte zur DPA und da kam es nicht so eine wirkliche Rückmeldung auf die Sachen, die er geschrieben hat. Und das ist auch interessant.
Ja, wobei ich da echt noch drauf warte. Ich glaube, dass da noch was kommt. Also die erste Antwort war auf jeden Fall eigentlich.
Ja, genau.
Ordentlich und vielversprechend. Ich hoffe
auch, dass da was kommt.
Und,
ja. Ist natürlich eine gewisse Zeit vergangen seitdem anscheinend. Aber ja, wir sind natürlich auch bereit, damit zu helfen und irgendwie was voranzubringen. Ja, ist ja so. Ich meine, wir engagieren uns ja alle in dem Sport und wollen das Beste.
Ja, das ist eben das, was ich quasi damit ja auch irgendwie sagen wollte. Also, dass alle, die in diesen Sport involviert sind, das größten, also fast alle, natürlich gibt es Ausnahmen, aber eigentlich diesen Sport gut finden und deswegen in den Sport involviert sind. Und selbst diejenigen, die dann andere als Schmutzfinken bezeichnen, weil sie irgendwie Dopingfragen stellen und so weiter, auch die tun das nicht unbedingt, weil sie irgendwas zerstören wollen, sondern weil sie halt der Wahrheit hinterher sind und versuchen, Dinge rauszufinden. Und auch das ist nicht immer was Schlimmes, finde ich, sondern es ist im Gegenteil sehr wichtig, dass es eben diese negativen oder diese kritischen Fragen gibt. Weil ansonsten braucht es uns alle nicht mehr, dann können wir einfach Pressemitteilungen von Teams abdrucken. Und die Wahrheit ist überhaupt gar nicht mehr irgendwo zu finden.
Ich hab noch eine letzte Frage. Pressemitteilungen von Teams. Braucht es die überhaupt oder sind die zum Teil so lang und so langweilig und zu komplex oder nicht komplex genug, wie auch immer, aber allgemein braucht man die wirklich und von welchem Team ist es richtig gut? Richtig schlecht wirst du jetzt nicht sagen, aber welches Team ist beispielhaft?
Schwierig, also grundsätzlich ist es schon wichtig und gut, sie zu haben, weil erstens wegen Fotos. Und zwar, es ist tatsächlich oft so, dass manchmal die Fotoagenturen, mit denen man zusammenarbeitet, jetzt von einem Rennen kein Bild hat.
Kriegst du direkt die Rechte dann dafür mit der Pressemitteilung, dass du sie nutzen darfst?
Wenn's, also meistens ist es für redaktionelle Nutzung zu diesem speziellen Event dann das Recht gegeben quasi.
Okay.
Also das zum Beispiel, dann Zitate von Fahrern. Es gibt aber, die meisten Teams verkünsteln sich darin, dann irgendeinen Text zu schreiben über die Etappe und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob das in irgendwelchen Lokalzeitungen dann unter Umständen irgendwo Verwendung findet, in Frankreich oder in Belgien oder wie auch immer, wo das Team herkommt. Aber wir als Fachmedium, also wenn ich eine Pressemitteilung vom Team bekomme, dann gucke ich, wo sind die Zitate, ziehe mir die Zitate raus und den Rest lese ich noch nicht mal. Weil das für mich ist nur interessant, was derjenige gesagt hat, weil was passiert ist, habe ich ja selbst gesehen. Und deswegen, also für die Zitate, wenn ich Pressesprecher wäre und nur die Radsportmedien erreichen wollen würde, würde ich einfach nur Zitate aufschreiben und Bilder rausschicken und das würde wahrscheinlich eigentlich reichen.
Aber es macht kein Team so.
Das macht eigentlich kein Team so. Wobei es Teams gibt, zum Beispiel Bora macht es inzwischen schon so, dass sie einen relativ kurzen Abriss nur schreiben übers Rennen und dann, also die Zitate sind schon mehr als 50% der Meldung, weil sie das, glaube ich, inzwischen schon auch wissen, dass es andere eigentlich niemand wirklich nutzt.
Ja.
Okay, aber ja, das ist, ja, da gibt es große Unterschiede zwischen Teams, wie die damit umgehen.
Ja, okay.
Danke, dass du da warst.
Danke, dass ich kommen durfte.
Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Du hast ja das ja tatsächlich freigemacht heute für uns.
Ja, so ziemlich. Ja. Also die Kinder sind jetzt mit der Mama allein ins Bett gegangen. So.
Kinder? Also ist auch nicht nur eins.
Ja, zwei Mädels haben wir. Zwei Mädels.
Sehr schön.
7 und 3.
Schon?
Okay. Ja, das ist eben.
Also das heißt, dass wir uns, also was heißt kennengelernt, aber das erste Mal so richtig war ja Richmond. Nee, davor kannten wir uns ja auch schon, aber Richmond habe ich jetzt erstmal so länger mit dir unterhalten. Da warst du also dann schon Vater oder warst du gerade bei Vater zu
kommen? Nee, weil ich bei der Großen bin ich Stiefpapa. Aber, aber die war schon auf der Welt. Aber genau, da war ich
nicht Stiefpapa. Da weiß ich mich noch, schön, das ist jetzt noch mal ein bisschen verlängert, aber da hast du mich damals auch erzählt, war mit Richmond, ich glaube, da, und Übernachtung war auch schwierig da und da hast du mir irgendwie erzählt, dass du bei der Tour irgendwie im Auto schläfst und dann mal zeltest und so und da konnte ich es damals eigentlich schon nicht fassen, dass man das machen muss als Journalist, um dann irgendwie einigermaßen über die Runden zu kommen.
Ja, das, also ich meine, das ist auch eine ganz, ich meine, wir verlängern es jetzt wieder künstlich, aber das ist auch eine ganz interessante Anekdote oder ein Hintergrund. Also ich habe angefangen, vor Ort zu gehen 2013 bei der Tour und habe gesagt, okay, ich habe kein Budget, also ich habe einen Alpha-Kombi gehabt, also penne ich im Auto, lege mir eine Matratze hinten rein und habe dann bei dieser Tour festgestellt, dass das ein Riesenvorteil ist im Vergleich zu den Kollegen, weil die immer abends noch eine Stunde in eine Richtung zum Hotel gefahren sind, aber ich habe gesagt, aber Kittel hat die Etappe gewonnen, denn sein Hotel ist da. Also bin ich dahin gefahren, konnte mit Fahrern sprechen, habe mich abends auf dem Hotelparkplatz gestellt, bin hinten reingekrochen, habe gepennt, bin am nächsten Morgen zum Campingplatz gefahren oder zum Freibad, ich meine, im Sommer easy, Freibad, bin da duschen gegangen, habe mich fertig gemacht und bin zum Startort gefahren. Und so habe ich das gerade in den Sommermonaten eigentlich immer gemacht. In Richmond zum Beispiel war ich, glaube ich, im Hostel, fast direkt an der Ziellinie. War natürlich arbeitstechnisch auch nicht schlecht, den kurzen Weg dann zu haben. Habe so ein bisschen aus der Not eine Tugend gemacht an der Stelle. Und ehrlich gesagt finde ich immer noch, dass es eigentlich der beste Weg ist. Wenn du natürlich jetzt nicht mehr unbedingt im Kombi, mit einem VW-Bus oder so, ist es eigentlich das Beste, was du machen kannst, weil du viel flexibler bist. Gerade in einem Sport, der jeden Tag woanders ist.
Ja. Okay, gut, das war jetzt wirklich meine letzte Frage. ich sage ab jetzt auch nichts, wenn ich das nochmal verlängere. Also vielen Dank, dass du da warst.
Ich hänge immer noch was dran. Sorry.
Ja, es gibt auch Radprofis, die die Tour fahren und mit dem Zelt übernachten müssen.
Das stimmt, ja. Das stimmt. Allerdings ist da, glaube ich, trotzdem eigentlich genug Geld dahinter, als dass er nicht im Zelt hätte schlafen müssen, hinter dem Projekt. Aber ja, das ist ja das Schöne an dem Thema.
Ja, geht auch gut weiter. Alright.
Gut.
Mal sehen, wann wir uns das nächste Mal sehen. Könnte auch passieren bei...
ich glaube, wenn die Deutsche hier raus ist, wahrscheinlich 10 Tage später bei der Deutschen.
Ja, genau. Wir haben uns. Super.
Einen schönen Dank.
Ciao, ciao.
Gleichfalls.
Danke für die Bühne.